Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer. Willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Es ist Ende Juli. Es ist wieder soweit. Wir stehen ganz kurz vorm Saisonstart in die neue Drittligasaison. Ich habe hier zwei unglaublich motiviert schauende Jungs neben mir sitzen. 5 Jahre, hallo, 5-jähriges Jubiläum quasi heute und ihr schaut hier, als hätten wir gestern uns von Haching zu Hause vorführen lassen. Ja?
Nee, das interpretierst du nur falsch.
Du mal falsch, okay. Ja, trotzdem, egal. Hi, ich bin Marco, ich habe Martin und Bene hier, die uns jetzt gleich mal durch diesen wunderbaren neuen Kader führen werden.
Servus.
Vor allem der Bene schaut so, als würde er wirklich euch die letzten Informationen der ganzen Testspiele im Detail durchgehen wollen.
Absolut.
Ja. Dachte ich mir
was. Das ist meine Rolle hier. Dafür bin ich da.
Haben wir irgendwas vorbereitet? Erstmal. Haben wir irgendwas vorbereitet zum 5-Jährigen? Hast du irgendwie so ein Spieler, ein neues Intro oder so mal?
Nee, hat sich leider nicht ergeben.
Okay, vielleicht dann zum 10-Jährigen. Oder?
Erstmal muss die Mannschaft liefern, dann liefern wir auch wieder neue okay. Audio-Files.
Also falls irgendwer, der hier zuhört, irgendwie wunderbare Ideen für ein neues Intro hat, schickt es uns auch mal gerne, weil ich glaube, wir sind so ein bisschen ideenlos. Ansonsten bleiben wir so, wie wir sind. Und beschäftigen uns heute nach langer, langer Sommerpause mal wieder mit dem FC Ingolstadt. Reden über Kader, über Testspiele, über die wir gesehen haben vielleicht. Also jetzt nicht unbedingt au Detail, aber zumindest mal vom ersten Eindruck. Und schauen ein bisschen in die Glaskugel, was heute so draus wird. Ist das ein Plan? Also wir haben im Vorhinein irgendwie länger diskutiert, wie wir das heute irgendwie aufbauen. Wir bauen uns unsere eigene Lieblingself zusammen, die wir dann diskutieren wollen. Dann gab es dann die Diskussion, in welcher Formation macht man das eigentlich? In der eigenen oder in der vorgegebenen? Macht man das mit Spielern, die dauerverletzt sind oder ohne Spieler, die dauerverletzt sind? Macht man es mit Spielern, die überhaupt zur Verfügung stehen?
Wer ist überhaupt verletzt?
Wer ist überhaupt verletzt? Das ist auch so eine wunderbare Frage, die keiner so richtig beantworten kann. Ich glaube, wir sind jetzt zum Ergebnis gekommen. Wir machen das im 3-5-2. /5-3-2, wie man das auch immer möchte, mit den Spielern, die zumindest realistisch zum Saisonstart irgendwie zur Verfügung stehen könnten. Damit wir den Start einfach machen, hätte ich gesagt, wir gehen einfach mal durchs Tor durch und überlegen uns mal, wer jetzt von uns hier irgendwie wen im Tor sehen würde aktuell, weil da brauchen wir auch gar nicht so viel drüber reden, was an Transfers passiert ist, weil das war ja nichts. Deswegen feuerfrei.
Ja gut, Köln hat sich ja schon festgelegt auf Funk, was jetzt mangels, ich glaube auch, fitter Ersatzkeeper dann auch sich relativ einfach gestaltet, aber ich glaube, er hat das auch unabhängig von irgendwelchen Verletzungen gemacht. Deswegen aber, also ich finde, ich meine, wir haben ja auch letztes Jahr nicht dran mit Kritik an Marius Funk gespart. Ich finde, er hat jetzt eine ganz ordentliche Vorbereitung eigentlich gespielt. Deswegen jetzt nicht, also keine Überraschung natürlich, dass es so weitergeht. Köln hat jetzt auch letzte Saison ja nicht irgendwie den großen Zweikampf da im Tor ausgerufen. Aber mein erster Hot Take ist tatsächlich, dass Marius Funk eine bessere Saison spielt als letzte Saison.
Da ist tatsächlich Luft nach oben da.
Ja. Könnte man sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es so wirklich so eine.
Aber reicht das jetzt auch für deine Kickermannschaft?
Ja, tatsächlich. Ich gehe mit Marius Funk auch in meiner Kickermannschaft. Ja.
Echt?
Ja,
das ist mal ein Hot Take.
Letztes Jahr relativ viele Punkte gemacht.
Eben, aber das hat Brackel in der Hinrunde auch. Da habe ich nie, ja, egal. Aber ich habe ein gutes Gefühl bei Marius Funk. Gegen Gladbach hat er wirklich ein paar gute Paraden drin gehabt. Hat auch dafür gesorgt, weil da hätte Gladbach schon auch dann 5-mal oder so einsetzen können. Ich glaube, dann wäre das Spiel auch natürlich wieder komplett anders gesehen worden. So hast halt jetzt 1-2 gegen den Bundesligisten verloren. Da muss man schon auch mit dazu sagen, dass da Marius Funk einen ordentlichen Anteil hatte. Also weil Gladbach hatte schon die Chancen, da 5-6 Tore zu schießen. Und auch davor hat er mir aber in ein paar Situationen ganz, ganz gut gefallen. Gestern, weiß ich jetzt nicht, bei den Fliegen und Haching kam nicht so viel auf sein Tor. Das, was kam, war dann drin eigentlich.
Ja, hat, glaube ich, schon 2 rausgetaucht.
Okay.
Schon ganz okay. Vielleicht auch zwischendurch Gladbach hat er mal eben Stuttgart weggefegt, 5-1 oder so, ein paar Tage später.
Gegen 60 war dann auch 2-1 nur gewonnen. Ja, also ich glaube, Funk hat dann auch noch gegen Heidenheim hat dann den Elfer gehalten. Nicht, dass wir sowas jetzt in der...
Sowas jemals wiedersehen.
Ja. genau, im Punktspielbetrieb mal irgendwo sehen würden, aber ich bin dieses Jahr sehr positiv gegenüber Marius Funk eingestellt, was den einen oder anderen Hörer oder Hörerin überraschen wird vielleicht.
Schauen wir mal, wie lang. Ja. Gibt es Gegenstimmen?
Nee, also das erklärt sich alles halbwegs von selbst und also wie Martin schon gesagt hat, ist auch Funk einer der Spieler einfach. Hatten wir ja auch am Ende der letzten Saison besprochen in unserer Podcast-Folge, dass da noch Potenzial nach oben ist und dass man sich da auf jeden Fall mehr erhofft.
Ich meine, ich habe ja wirklich gehofft, also inständig gehofft, dass wir was tun an dieser Position. Von dem, was ich jetzt gesehen habe, muss ich sagen, ist schon okay, passt schon, schauen wir mal, wie es läuft. Aber nach der letzten Saison hätte ich schon erwartet, dass man irgendwas macht. Jetzt schauen wir mal, ob er die Vorbereitung mitnehmen kann. Aber ansonsten ist ja nichts passiert, außer dass jetzt irgendwie unsere, wie du schon sagst, sowohl Ponat als auch Deda verletzt sind. Keiner Mensch weiß genau, wie lang.
Also bei Ponat war jetzt mein Eindruck, dass zwar eine relativ ungewöhnliche Verletzung, aber nicht so lange zu dauern scheint. Bei Ponat muss man sich natürlich dann schon auch irgendwie fragen, also wann wird er denn dann den nächsten Schritt gehen müssen in dem Verein, wenn er denn bleiben soll, was eigentlich schon cool wäre, weil er halt aus der Region kommt, unglaublich sympathischer Junge ist, Identifikationsfigur werden kann mindestens. Ist halt die Frage, ob das diese Saison dann schon sein muss oder ob das einfach dann ja, mindestens in der nächsten Saisonvorbereitung eigentlich ja, ein bisschen offener gestaltet werden muss, dass man sagt, da hat man wirklich einen Kampf um die Nummer 1 und nicht so klar voreingenommen irgendwie in die
Reihe. Das ist Bonus.
Weiter 22 müsste der sein.
Ja, aber ja, mal schauen, ich meine, das ist ja auch seit letzter Saison eigentlich so erst so wirklich im Konkurrenzkampf in Anführungszeichen. Also ich würde es noch nicht mal so dringend sehen, aber mich würde es natürlich auch freuen, generell. Egal, ich glaube, wir reden relativ lange über die Torposition, weil da eigentlich nichts passiert ist. Vielleicht reden wir mal kurz über die Formation, weil das ja irgendwie relativ relevant ist jetzt. Und weil, was man sich jetzt aus allen Testspielen irgendwie rauskristallisiert hat, was sich auch stark einfach an der Transferpolitik kristallisiert hat, wird sicherlich eine Dreier- oder Fünferkette, je nachdem, wie man es halt definieren möchte, mit zwei Stürmern. Also ein 3-5-2 in irgendeiner Ausführung. Ist wahrscheinlich. Deswegen haben wir relativ viel, glaube ich, über Innenverteidiger zu reden, weil das ja sicherlich auch im letzten Jahr so ein bisschen eine Position war, wo man sich immer so Kopfzerbrechen war, eigentlich relativ viel Auswahl. Eigentlich haben alle irgendwie, egal wie sie gespielt haben, relativ schlecht zusammengespielt und entsprechend ist auch relativ viel passiert in der Transferphase. Nur um das nochmal zu vergegenwärtigen, also es sind drei Innenverteidiger gelernter Innenverteidiger gegangen, mit Muslio, Neuberger und Stefanovic. Und dafür aber auch gleichzeitig drei neue gekommen, mit Malone, Lorenz und Svjatinovic. Ja. Heißt ordentlich durchgewürfelt, aber halt auch irgendwo nötig. Wenn man jetzt mal auf die aktuell verfügbaren schaut, von unseren insgesamt jetzt dann wahrscheinlich 6 Innenverteidigern mit Malone, Lorenz, Svjatinovic, Brakelmann, Luka und Schröck, was wäre eure Dreierkette?
Also es ist ja tatsächlich dann auch so, ich meine, wir haben ja hier wieder irgendwie unser klassisches Taktikboard vor uns stehen. Ich habe da mal die Dreierkette Malone, Lorenz, Svjatinovic mal draufgeschrieben, einfach weil die jetzt die letzten Testspiele auch geschrieben haben und gefühlt, weil die anderen drei aber auch nicht so wirklich fit waren. Wobei keiner irgendwie sagen kann, was eigentlich Brackelmann hat. Also zumindest habe ich null Infos darüber gefunden, auch schon Ende letzter Saison nicht. Auf Mannschaftsfoto taucht er dann wieder auf. Also deutet sich ja viel darauf hin, dass Malone, Lorenz, Svjatinovic ja, die Dreierkette von Kölner sein werden wohl.
Ja, vor dem Hintergrund, weil du sagst, also Luka sowieso verletzt ist, Brakelmann scheinbar verletzt ist und ein Schröck ist, der jetzt auch, kommen wir nachher nochmal zu, ja auch noch ein bisschen degradiert wurde, einfach von der Kapitänsposition. Heißt, stellt sich wahrscheinlich momentan recht von alleine auf.
Also ich glaube halt, lass uns das vielleicht mal von der anderen genau Warte angehen, also was ist überhaupt zur Verfügung und wie sieht es aus bezüglich der Neuzugänge? Man holt mit Malone und Lorenz Spieler aus der zweiten Liga, die man schon auf jeden Fall als Stammspieler bezeichnen kann und darf, also die dann einen Großteil der Saison einfach gespielt haben in ihren jeweiligen Vereinen. Also gehe ich erstmal davon aus, dass die auf jeden Fall spielen werden. So, und dann ist die Frage nach der dritten Position. Und da müsste man dann halt schauen, da habe aber ich zu wenig Einblick, da habt ihr vielleicht in den Testspielen ein paar Minuten gesehen und könnt was sagen dazu. Wer passt da einfach als dritter Verteidiger idealtypisch am besten dazu? Das wäre so die erste meine Frage. Und dann natürlich, wie ihr schon erwähnt habt, beziehungsweise worauf ihr darauf eingegangen seid, wer steht denn gerade überhaupt zur Verfügung? Und darum würde ich davon mal ausgehen, dass die von euch erwähnte Dreierkette auch so spielt, weil die hat ja auch im letzten Testspiel gespielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch. Ich bin aber sehr gespannt auf Cvetinovic, ein sehr junger Spieler, aber auch schon einiges an Erfahrung in der Regionalliga, beziehungsweise da auch Stammspieler in der letzten Saison. Wie weit ist er schon mit seinen 19 Jahren und wie passt er dann gegebenenfalls in diese Konstellation rein? Also das wird so ein bisschen für mich die Frage, wer wird gegebenenfalls der dritte Verteidiger in der Dreierkette im Laufe der Saison?
Ich meine, also Dreierkette lebt ja vor allem auch dann einfach durch Eingespieltheit, würde ich mal behaupten. Ich glaube, das war auch in Ingolstadt immer, oder das ist auch, glaube ich, warum viele in Ingolstadt dieser Dreierkette immer sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen, weil einfach da so viel Wechsel immer drin war, dass da völlig wilde Abstimmungsschwierigkeiten immer dazwischen waren. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass egal, wer es dann am Ende wird, dass einfach mal eine Dreierkette ist, die über länger miteinander zusammenspielt, die jetzt auch vielleicht hoffentlich schon in den Vorbereitungsspielen und Test- und Trainingslager irgendwie sich eingespielt hat und dass das halt der Erfolgsfaktor dann irgendwie ist. Ja, wie du sagst, dann halt drei Neuzugänge, zwei auf jeden Fall, die eine Erfahrung und Stabilität irgendwie mitbringen. Cvetinovic habe ich schon irgendwie jetzt so ein bisschen erlebt als ordentliche Kante, hat mich aber noch nicht komplett überzeugt, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt wirklich wählen müsste, fand ich Duka bzw. auch Schröck da eher, hätte ich da vielleicht sogar lieber gesehen. Aber wie gesagt, mein Fokus ist eher darauf, dass das halt einfach ein eingespieltes Team ist und einfach die Stabilität ausschaltet, die wir letztes Jahr, also das war ja mit Sicherheit dann vor allem in der Rückrunde einer der Schwachpunkte, dass du halt einfach von hinten raus gar keine Stabilität hattest. Also das ist mit Sicherheit da jetzt ordentlich adressiert worden und zeigt ja einfach auch durch die Vielzahl an Neuzugängen da schon, dass da halt einfach ordentlich Handlungsbedarf gesehen wurde.
Die Gefahr hin, dass man mit der Brakelmann Querschläger, ich weiß nicht, Diagonalbälle sieht trotzdem irgendwie sagen, also bei mir stand tatsächlich erstmal Brakelmann irgendwie noch dabei, also auch Lorenz auch, sind wir uns irgendwie einig, Brakelmann. Es ist natürlich wahrscheinlich so ein bisschen irgendwie psychologischer Natur, aber irgendwie kommt mir, wenn ich mal auf diese Mannschaft einfach auf dem Feld anschaue, ich habe nicht das Gefühl, dass wir so richtig Luftherrschaft in irgendeiner Form haben. Unsere Innenverteidiger sind alle nicht klein, aber sie sind auch irgendwie alle nicht so richtig groß. Und der einzige wirklich große Innenverteidiger, den wir haben, ist Brakelmann. Ist natürlich total irrelevant, wenn die Innenverteidigung gut eingespielt ist, Stellungsspiel gut passt, aber irgendwie allein schon zu psychologischen Gründen. Ich habe das Gefühl, ich hätte ganz gerne noch einen, der meinen Kopf größer ist als alle anderen. Weil ich glaube, alle anderen sind so 1,87, 1,88.
Ich habe das auch gerade aufgemacht, ein Duka ist der einzige über 1,90 zumindest. Ja.
Und Brakelmann ist halt schon ein Stück größer und Fröde dann davor ist auch größer, aber alle anderen sind halt wirklich jetzt nicht die Riesen. Ja, aber wenn sie natürlich anständig spielen, ist es irgendwie egal. Aber ich meine, festhalten kann man, glaube ich, Malone Lorenz und dann gerne mal eine stabile Abwehr, egal wer es ist.
Ja, vor allem, was man schon auch sagen kann, also es ist schon eine interessante, aber auch passende Mischung. Also du hast vier erfahrene Spieler, würde ich mal sagen, und dann mit Nduka und Cvetinovic eben junge Spieler, die aber dann auch, also Nduka Ende letzte Saison beim FCI, Cvetinovic von den Daten, die man über ihn lesen kann, ausgehend einfach Potenzial haben. Also ich glaube, das wurde schon, wie auch mehrfach von uns angesprochen und von euch auch erwähnt, erkannt in der Innenverteidigung, beziehungsweise in der Verteidigung muss man auf jeden Fall was machen und man darf auf keinen Fall mehr so viele Tore wie letzte Saison bekommen. Und auf dem Papier ergibt es für mich erstmal Sinn und scheint eine passende Mischung zu sein. Wie Martin schon gesagt hat, man muss halt schauen und das ergibt sich dann eben in der Praxis, im Liga-Alltag, wie passt diese Dreierkette zusammen.
Ja. Ich meine, zugangstechnisch würde man ja sagen, Haken dran, klingt sinnvoll. Also genau wie du es gerade sagst, also gestandene Zweitligaspieler mit zwischenzeitlichem Talent dazu. Also die Zugänge sind ja gut und sinnig. Bei den Abgängen ist jetzt ein bisschen die Frage, also wenn es Muslio war ja irgendwie klar, das haben wir eigentlich davor schon irgendwie gedacht, dass er sich vielleicht mal verkauft wird, weil er noch 1-2 Euro geben würde. Neuberger wird jetzt keiner wahrscheinlich groß sagen, ja, Verlust. Stefanovic ist halt wirklich so ein Missverständnis irgendwo, oder? Absolut, also da hat man echt sich viel mehr erwartet, er sich sicherlich viel mehr erwartet und jetzt ist der Vertrag erstmal einfach aufgelöst und er hat noch keinen neuen Verein, oder?
Ja, also er hatte auch, glaube ich, die ersten 2 Spiele dann in der Bayernliga gespielt, also war dann frühzeitig auch einfach raus aus dem Profikader. Ich kann mir aber schon vorstellen, halt auch weil wir ihn ja, glaube ich, in der 2. Liga damals im Winter geholt haben, dass da schon ordentlich Gehalt einfach dann dahinter gesteckt ist, dafür, dass du dann natürlich erstmal 6 andere Innenverteidiger irgendwie noch hast und damit ja auch irgendwie schon frühzeitig wahrscheinlich einfach entschieden hast, okay, er ist es nicht, der uns weiterhilft. Also war halt da wahrscheinlich dann einfach dann die Lösung, zwar keine Ablöse zu bekommen, aber halt zumindest das Gehalt dann einzusparen. Ne?
Ja.
Aber also spricht natürlich auch wieder nicht für die FCI-Transferpolitik der letzten Jahre.
Ja, natürlich nicht. Also,
dass sowas mal
das kann immer passieren, das kann immer noch passieren. Ich meine, auch Muslio, da kannst du ja froh sein, dass er verkauft hat, ist mir so richtig durchgestartet, ist er dann auch nicht mehr. Ist okay. Wenn jetzt immer gerade ist, haben wir die Dreierkette doppelt besetzt im Grunde aktuell. Klar, sind jetzt wieder 2,5 Wochen verletzt. Wieder ein bisschen unglücklich, aber grundsätzlich sind wir dann eigentlich recht stabil aufgebaut. Oder ob der jetzt ich überlege halt gerade, muss man Stefanovic gehen lassen oder eben nicht, wenn es kein aktives Interesse gibt. Aber es wäre jetzt auch nicht unbedingt notwendig gewesen, weil ich brauche noch einen 7. mir da irgendwo hinzustellen.
Nee, also sehe ich jetzt nicht, aber gut, klar, gestern hattest du dann wieder bei dem Testspiel, dann war Malone noch krank. Da musst du wieder einer von der A-Jugend einspringen und auf der Bank hattest du gar keinen Innenverteidiger mehr. Also ist halt beim FCI irgendwie so ein Running Gag, dass irgendwie wirklich inflationär viele Personen ausfallen. Aber normalerweise solltest du mit 6 Innenverteidigern ja wohl doch
in die Saison gehen können. Also. Ja, eben. Das ist die Frage, was passiert mit Wackelmann, aber ja. Genau. Grundsätzlich sind wir dann erstmal, das ist ja die Frage, sind wir jetzt mit der aktuellen Situation der Innenverteidigung zufrieden, wenn wir ausklammern, dass schon wieder 1000 Leute verletzt sind?
Das ausgeklammert, ja. Also ist das mit Sicherheit.
Also das auf jeden Fall.
In Verteidigung im oberen Drittel der 3. Liga. Oder?
Ja, also das auf jeden Fall, also vielleicht sogar, also wirklich würde ich sagen, also von der Mischung, wie erwähnt, also das ist stimmig, das ergibt Sinn. Und jetzt mal, also immer in Anbetracht dessen, wie du sagst, Verletzungen ausgeklammert, also ist das auf jeden Fall, also Potenzial, oberes Drittel auf jeden Fall. Ich würde hier sogar sagen, also wenn sich das einspielt, dann könnte das zu einer der Top-Verteidigungen werden.
Das fängt schon an mit letzter Saison. Verletzung ausgeklammert, ist der Kader echt gut.
aber vor allem dann auch in Anbetracht dessen, aber da werden wir ja später noch drauf kommen, da gibt es ganz andere Positionen, wo du dir so eine Breite wünschen würdest.
Weiter mit der Außenverteidigungsposition. Also erstmal von links nach rechts einfach den geschuldet. Auch viel passiert, würde ich meinen. Also mit Guevara und Seifert 2 neue. Gegangen sind neben Franke keiner, oder? Also der wirklich Linksverteidiger ist.
Zumal wir da auch nicht so viele hatten.
Wohl wahr, ja. Also stimmt, wir haben teilweise Kosti und irgendwann links gespielt letztes Jahr. Also einer weg, 2 neu. Und jetzt ist hier kommen wir wieder die Glaubensfrage. Also jetzt haben wir ja irgendwo schon letztes Jahr. Ich spule mal ein bisschen zurück. Letztes Jahr haben wir gesagt, wir holen Kosti, aber irgendwie ist Kosti doch ein Schienenspieler für rechts und wir spielen aber mit Viererkette. Dann aber spätestens mit dem Transfer jetzt von Guara, der ja tatsächlich wirklich eher so ein Gegenstück zu Kosti sein sollte, war ja klar, so ein bisschen der Plan läuft auf Dreier-, Fünferkette, was auch immer. Jetzt ist die Frage, wer ist jetzt da noch? Also Seifert auch klar. Wie ich sehe, unser wunderbares Taktikboard vor mir stehen. Jetzt ist dann wieder Logiki, der gefühlt in den letzten 1,5 Jahren bei uns auch überall war und von hinten links angefangen hat, nach vorne in die Mitte gewandert ist und jetzt wieder nach hinten links wandern könnte, ist er für euch eine relevante Alternative für die Linksverteidigerposition? Oder ist es jetzt in dem Fall eher so, ich weiß nicht, wohin mit Luigi?
Eher halt einfach, weil Seifert verletzt, habe ich ihn jetzt nochmal als Backup für Guevara hingeschrieben. Ich sehe ihn nicht als Links, also Verteidiger oder halt ein Schienenspieler oder was dann. Zu Logiki, ich meine, wir kommen noch auf die 8er Position, er hat in der Vorbereitung jetzt 2-mal auf der 8 gespielt, da hat er mir echt überraschend gut gefallen. Deswegen sehe ich ihn da eher. Aber ja, also da würde ich dann eher irgendwie noch Backups von rechts irgendwie zur Not auf links rüberziehen. Also namentlich dann Rausch oder Udogu, die das ja auch schon letzte Saison dann gespielt haben, aber da tue ich mich ja dann wieder schwer damit, irgendwie Rechtsfüßler auf links spielen zu lassen. Also dafür ist dann, glaube ich, die Position schon eher notwendig, dass du da mit deinem starken Fuß auch irgendwie aus dem Lauf eine Flanke schlagen kannst.
Vorausgesetzt hast vorher Stürmer, die mit Flanken was anfangen können.
Ja gut, aber das beinhaltet das System ja auch irgendwie ein bisschen, oder? Also
theoretisch.
Also die Rolle von Kostli und Guvara ist ja in dem System dann schon wichtig. Und dann kommen wir auch dazu.
Und dann kommen wir dazu, wie ist sie besetzt?
Genau, wie ist sie besetzt? Und ja, keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwie einen Vorurteil gegen Guvara habe, weil er aus Regensburg gekommen ist, aber er hat mir jetzt in der Vorbereitung nicht besonders gut auf der Position gefallen. Sowohl im Offensivverhalten als auch im Defensivverhalten, muss ich sagen.
Ich möchte kurz in dieselbe Kerbe schlagen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich Vorurteile gegenüber Guvara habe, weil er aus Regensburg kommt. Aber die zwei Testspiele, die ich jetzt gesehen habe, also wenn mir einer negativ aufgefallen ist, dann sicher Guvara. Also das ist. Ich habe auch nicht verstanden, also vielleicht habe ich seine Rolle auch nicht verstanden, aber für mich.
Aber woran liegt es dann? Also für euch, also ich kann nämlich wieder nur, wie erwähnt, so ein bisschen die Fakten und die Daten. Da war ein Stammspieler in der zweiten Liga bei Regensburg.
Ja, die ist auch abgestiegen.
Ja, aber ist trotzdem erstmal noch eine Liga höher. So. Und war natürlich auch einige Zeit verletzt. Das muss man dann auch sehen. Und also. Weil der komplett fremdelt mit dem System oder weil
der individuelle Fehler oder das ist, weil ich gerade angefangen habe, vielleicht verstehe ich auch seine Rolle nicht richtig. Also ich weiß, ist irgendwie seine Laufwege und seine Bewegungen sowohl nach vorne als auch hinten sind für mich irgendwie immer nicht nachvollziehbar. Also es ist, er invertiert halt irgendwie immer in Momenten, wo ich denke, hey, wo läuft er denn hin? Und in der Rückwärtsbewegung läuft er auch immer so lustlos irgendwie neben allem her. Also vielleicht ist das, weißt du, so The Resting Bitch Face als Spielerbewegung. Das kann natürlich sein, dass der einfach so aussieht beim Laufen. Aber bisher haben wir ja bitte alle anderen, aber nicht er. Aber das kann er natürlich. Ich habe zwei Testspiele gesehen, also das will ich auch nicht überbewerten.
Also ich bin auch vorsichtig bei meiner Bewertung, das nicht komplett irgendwie runterzuziehen. Aber also ich war bei diesem Testspiel gegen Elversberg, das ja maximal in die Hose gegangen ist. Und habe da ein bisschen Notizen gemacht und da steht halt so Guvara auf meinem Zettel irgendwie, jetzt weiß ich auch, warum Regensburg abgestiegen ist. Natürlich muss man dazu sagen, das Spiel war vor dem Trainingslager, da war das alles überhaupt noch nicht eingespielt, aber Elversberg hat ja halt in diesem Spiel einfach völlig den Spiegel vorgehalten und diese Fünferkette, Dreierkette, was auch immer, innerhalb von 20, 30 Minuten komplett auseinandergenommen, dass Kölner nach einer halben Stunde umgestellt hat auf Viererkette. Na klar, da liegt jetzt ein Trainingslager dazwischen, das hat danach dann auch wesentlich stabiler ausgeschaut. Aber, also, ja, und so wie du sagst, also Guvara, da habe ich so ein bisschen auch die Sorge damit, dass er, also dieses, dass er das stark als 3-5-2 interpretiert, seine Rolle als stark als Mittelfeldspieler interpretiert und da irgendwie so noch nicht genau weiß, dass er dann auch in der Rückwärtsbewegung schon da sein muss, wo halt auch ein Außenverteidiger dann, oder halt den Flügel dicht machen, ja.
Okay, dann wird es aber sehr, sehr interessant, weil nämlich also bei Seifert habe ich mir auch die Statistiken angeschaut und der natürlich in der Regionalliga Stammspieler, aber sehr, sehr torgefährlich, habe ich mir da notiert, also 4 Tore, 8 Vorlagen, dachte ich, okay, das scheint ja dann auch hier, oder der scheint ja dann auch hier das auf jeden Fall offensiver zu interpretieren und da bin ich dann mal gespannt, weil wie ihr schon also gesagt habt, also wenn nämlich die beiden Schienenspieler dann da nicht richtig mitarbeiten, auch defensiv, dann stehst du halt wieder offen. Also das ist schon ein wichtiger Bestandteil, weswegen du in so einem System dann auch eine gewisse defensive Stabilität aufsteuern kannst, dass du dann sagst, hey, du hast hinten 3 zentrale Spieler, aber auch eben die Schienenspieler, die in der Defensive mit nach hinten schieben und drum, so kommt es ja dann zur Fünferkette. Und dieses dann, wenn du die sauber spielst, da muss vor allem dem Gegner auch erstmal was einfallen. Also, und aber wenn ihr jetzt natürlich sagt, also Guvara, dass ihr da ein Bedenken habt oder dass ihr das bisher noch nicht gesehen habt, dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
Also ich glaube, Guvara ist schon eher der auch Viererkette Linksverteidiger spielen kann, hat er ja in Regensburg, glaube ich, dann auch. Also er ist mit Sicherheit die defensivere Variante gegenüber Seifert oder auch Logiki natürlich. Also aber das zeichnet sich ja dann offensiv auch dafür aus, dass die Flanken bisher auch gar nichts waren von der Seite.
Ja, auch die Ecken also in den letzten 2 Spielen irgendwie geschlagen, die waren anders. Also das ist immer anders. Also früher, ich meine, wir haben jetzt 3 Jahre in Folge jede Ecke auf dem großen Posten gespielt. Also wirklich jede. Und er spielt die halt jetzt Leitl-Style wieder. Also eher so vierter Pfosten. Irgendwo hinten raus. Irgendwo. Deswegen, keine Ahnung, ja, wir sollten es echt nicht überbewerten jetzt gerade, aber so vom ersten Anblick und vor allem vor dem Hintergrund, deswegen, also ein Hauptteil der ganzen Geschichte ist ja, wie sie gerade schon uns drum drehen, wir wollen jetzt in dieser Dreier-, Fünfer-, was auch immer Kette spielen und da muss das halt sitzen. Und mit Kosti habe ich halt eigentlich gar keine Bauchschmerzen, also wenn wir mal auf die andere Seite schauen, das hat ja letztes Jahr dann in der Rückrunde echt hervorragend funktioniert und auch in der Rückwärtsbewegung hervorragend funktioniert, obwohl er unser Topscorer war. Und so ein zweiter Kosti wäre schon cool dann, aber das noch sieht es noch nicht so unbedingt danach aus. Aber auch das kann sich ändern. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, in der Saisonvorschau-Folge auch gesagt, Kostli läuft für mich irgendwie wie Falschgeld rum die ganze Zeit. Aber deswegen ist noch viel hin. Lass mal die Kritik mal so stehen. Möchte aber eben auch in dem Moment sagen, man hat es gerade kurz angefasst, wir könnten ja theoretisch, falls es nicht klappen sollte, mit Guabara und Seifert verletzt ist, auch immer noch einen von rechts nach links ziehen, auch wenn es jetzt nicht so unglaublich optimal ist, weil eigentlich alle drei für uns schon mal links gespielt haben. Kostli, Rausch und Udogu. Aber sind wir uns, glaube ich, einig, dass es jetzt nicht die beste Alternative ist.
Ja, zumindest, wenn du wieder Richtung Kaderplanung gehst, dann will ich eigentlich schon zwei Linksfüße haben, wo ich einfach bedenkenlos da links spielen lassen kann und nicht dann immer wieder nach rechts schauen muss. Also.
Ja, okay, da muss man halt auch sagen, okay, vom Einkauf erstmal ist es Guabara und Seifert und dann Haken dran, passt schon. Ja, dass er jetzt momentan noch nicht überzeugt, ist was anderes.
Und der andere wieder ausfällt, ja.
Und der andere wieder ausfällt, genau. Aber vor dem erstmal auf dem Papier, wir reden wir vom magischen Papier, das war letztes Jahr auch richtig erfolgsversprechend, ist die Kaderplanung da okay. Schauen wir mal, wie sie läuft.
Absolut. Also, du hast ja wieder, wie gesagt, so die Erfahrung und dann vielleicht ein Spieler auch mit Potenzial. Und dann so ein bisschen, wie ihr schon erwähnt habt, so mit verschiedenen Aspekten. Also das sollte auf jeden Fall erstmal passen. Aber das, weswegen wir ja auch nur so intensiv gerade darüber diskutieren, ist, dass halt aktuell beim FC sehr, sehr viele Spieler verletzt sind. Das ist ja eher das größere Problem.
Ja, komm mal, Rechtsverteidigerposition, da ist eigentlich nichts passiert. Also es wäre einer gegangen, noch einer gekommen. Und ich meine, ist doch erstmal vorneweg okay, weil der Kostli war ja auch echt gut letztes Jahr dann. Und hinten raus, muss ich auch sagen, mit Rausch und Udogu, die haben mir gestern bei dem Haching-Spiel beide extrem gut gefallen.
Echt, Udogu hat dir gut gefallen?
Offensiv, mir extrem gut gefallen, in den ersten 45 Minuten zumindest.
Okay.
Der Einzige, der da irgendwas gemacht hat nach vorne. Und Rausch war halt nachher Rausch, also der ist halt, also der fasst der Name halt einfach, das ist eine Maschine. Also vom Pensum einfach, also, ich meine, also ob die jetzt beide so sind, dass man sagt, naja, ja klar, mit dem würde ich halt auf jeden Fall als Ersten in die Saison starten, wahrscheinlich nicht. Aber so als Backup für Kostli finde ich beides vollkommen fein.
Finde ich auch grundsätzlich. Also ich habe auch während der Vorbereitung so ein bisschen aus dem Vereinsumfeld gehört, dass Udogu sogar relativ nah dran war, irgendwie Kostli noch zu verdrängen oder sowas. Habe ich gestern jetzt ehrlich gesagt nicht so gesehen. Oder auch beziehungsweise ein paar Diskussionen irgendwie mit Sitznachbarn gehabt, die Udogu dann ja zumindest mehr Schatten als Licht irgendwie da gesehen haben im Auftritt gestern, finde ich dann auch teilweise in der Spieleröffnung oder irgendwie unnötige Ballverluste. Aber jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich glaube, also ihn da auf jeden Fall mit als Backup irgendwie dabei zu haben, sind wir wieder auch irgendwie bei der Nachwuchsregelung, die du ja sowieso in dem Kader dann auch irgendwie brauchst, macht das auf jeden Fall Sinn.
Ja, also Logo, also ich fand tatsächlich, also ja, es gab ja auch einen Grund, warum er nachher ausgewechselt wurde in irgendeiner Form. Aber ich finde, da ist schon, also da ist halt extrem Zug, wenn man jetzt halt über die offensiven Part für die Außenverteidigerposition schreibt, fand ich das schon gut. Ich meine, Ballverluste waren beim Rest auch en masse da.
Also ich bin ehrlich gesagt immer noch ein großer Rausch-Fan. Der hat halt jetzt auch die letzten Jahre oder das letzte Jahr irgendwie immer zum unnötigsten Zeitpunkt irgendwie sich verletzt und dann irgendwie wieder ein paar Wochen raus gewesen.
Unnötigsten, da gibt es besseres Zeitpunkt, um sich zu verletzen.
Ja, aber wo er zumindest irgendwie wirklich nah dran war, dann auch mehr Einsatzzeiten zu bekommen, war jetzt in der Vorbereitung ja, glaube ich, auch wieder so, ist auch, glaube ich, irgendwie zeitweise wieder mal raus gewesen. Ja. Deswegen, aber ich finde ihn immer noch als auch guten Ersatz und am ehesten würde ich ihn dann auch noch auf links sogar mal sehen wollen. Aber, ja.
Also der, also sagen wir mal so, Rauschel auf jeden Fall dieses, also das ist sicherlich einer, der dir nach vorne und nach hinten ackert. Also da musst du nicht die Angst haben, dass der irgendwas vernachlässigt. Ansonsten ist da natürlich noch viel Entwicklung zu tun und noch viel Meter zu gehen, aber ich bin das erste, also ich muss sagen, generell bin ich mit der Rechtsverteidigerposition zufrieden, wie sie da steht.
Ja, das auf jeden Fall. Also, wie erwähnt, man muss ja auch so ein bisschen dann schon davon ausgehen und sagen, hey, dir stehen ja auch nicht unbegrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung. So. Und du musstest den und wolltest den Schwerpunkt auf andere Stellen setzen, was absolut Sinn ergibt, weil wie ihr schon also gesagt habt, Kostli, ich meine, er hat auch letztes Jahr 33 Spiele gemacht. Also er war jetzt nicht groß auch verletzungsanfällig, auch wenn dann ihr ja gesagt habt oder schon erwähnt habt, dass da mal zu einer absurden Verletzung kam. Aber da ist jetzt nicht so irgendwie, er hat nur 17, 18 Spiele gemacht und man geht davon aus, dass, oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er irgendwie die wieder sich irgendeine
Kosti kann sich nur selbst stoppen. Ich glaube, was man der Vollständigkeit halber auch noch dazu sagen muss, ist ja, dass Deichmann auch schon irgendwie rechts auf, weiß nicht, ob Rechtsverteidiger oder rechts dann auf der Schiene irgendwie gespielt hat.
Das ist schon wieder da diese Pausen-Vibes.
Wie auch immer. Ich meine, also ich glaube, da ist es auf jeden Fall realistischer, dass auch dass möglicherweise sogar eher irgendwie der erste Backup dann für Kostli eingeplant ist, was wir jetzt einfach halt ja, nicht so unbedingt so sehen vielleicht, aber ich finde das auch nicht.
Aber dann wird es eh auf anderen Positionen sehr, sehr dünn.
Genau deswegen steht er da nicht. Ja.
So. Schauen wir mal. Okay, also wir, dann sind wir jetzt sogar erstmal der Meinung, dass wir auf dem Papier mit der Verteidigung eigentlich ganz gut stehen.
Ja, absolut. Wir kämen wieder zu dir zu widersprechen.
dann gehen wir noch einen Schritt nach vorne. Sechser. Jetzt wird es nämlich wieder, spannender. Also, weil da ist ja viel passiert, irgendwie mal. Erstmal, was auch die Abgänge angeht. Sapai-Vertrag aufgelöst, der wirklich letztes Jahr alles schuldig geblieben ist. Shibea, ich meine, kein so richtiger Sechser, aber hat für uns dann doch irgendwie das sicherlich irgendwie mitgespielt. Weg und jetzt bei Saarbrücken.
Also, die
schmerzverzerrte Blicke.
Also, den Transfer haben wir ja schon auch am. In unserer Abschlussfolge am Ende der letzten Saison erwähnt. Ich verstehe es einfach nicht.
Gut, da stand, glaube ich, noch nicht fest,
dass er nicht
zurückkommt. Der, also, nee, verstehe ich auch nicht. Wir haben ja damals die Laie erstmal kritisch gesehen. Dann ist, ja. Hat er sich tatsächlich entgegen aller Annahme irgendwie zum, oder sehr spät noch irgendwie zum Stammpersonal entwickelt.
Der war der absolute Gewinner.
Und genau, Kölner. Hat sich dann auch noch zum Publikumsliebling entwickelt. Ja, und dann irgendwie sang-klanglos irgendwie sich zu verabschieden und jetzt halt bei einem Liga-Konkurrenten fest zu unterschreiben, verstehe ich auch nicht. Also tut, das heißt tut weh, aber...
Ja, es tut schon ein bisschen weh. Also man muss man schon mal sagen. Also klar, das war kurz, es war ein kurze, es war ein, eine kurze Liebe ja. Mit Givea, ja, aber man hat gemerkt, dass da was sich im Anbahnen war. Und wir reden jedes Mal über Identifikation, über Spielerliebe und natürlich tut das dann weh, wenn du sagst, okay, das ist ja vollkommen realistisch, dass der dann zu uns kommen könnte, wenn der zu Saarbrücken geht. Das ist ja nicht so, okay, er ist eine Liga höher, ja, da wollte er halt dann nicht bei uns spielen. Ich meine, so viel mehr Favorit auf den Aufstieg als wir ist jetzt Saarbrücken auch nicht. Heißt, wir werden nicht herausfinden, was dahinter passiert ist, aber ich finde es schon wieder schrecklich. Eigentlich erstmal wieder schrecklich irgendwo.
Also das wäre halt mal so spannend, weil wie ihr schon sagt, oder wie auch ja gerade erwähnt, es ergibt von außen betrachtet einfach sehr, sehr wenig Sinn. Weil nämlich also gerade also in der Rückrunde, also unter Kölner dann in der Rückrunde, muss man sagen, weil wie erwähnt, er der absolute Gewinner, hat, finde ich, auch sehr, sehr gute Ansätze gezeigt, also gerade dann auch nach vorne, auch torgefährlich dann gewesen. Und wo wir ja auch schon erwähnt haben und wo wir wahrscheinlich auch wieder drauf kommen, ist ja immer die Frage, wie will der FC Tore schießen? So. Und da hätte er meiner Meinung nach schon ein sehr, sehr gutes Element auch mit reinbringen können. Und auch er natürlich noch ein junger Spieler, wo auf jeden Fall noch Potenzial da ist. Also deswegen, von aus betrachtet, ergibt es wenig Sinn.
Wobei du natürlich jetzt auf die Sechserposition gegangen bist, ich weiß nicht, ob
Ja, das ist nicht so egal, was ich meine. Also das ist eine totale Überlegung. Es ist total schwierig mit der Überschneidung, weil wir ja auch auf der Sechser-Position letztes Jahr so einen Wurstel hatten. Weil ich meine, Linzmeier, ja, okay, Sechser ist auch weg.
Passt schon.
Ja. Und dann natürlich Preisinger ist auch so ein Hype. weder noch irgendwie so richtig, aber der hat natürlich für uns auch oft einmal irgendwie auf einer Doppel-6 fungiert. Heißt auch, der ist noch einer weg. Zumindest mal ist es einer ziemlich physischer, der weg ist. Heißt, es ist relativ viel weg, was entweder Sechser ist oder bei uns auch mal Sechser gespielt hat. Jetzt wird es dann wahrscheinlich unfair, wenn man sagt, wir haben nur einen Neuzugang auf der Position. Aber Hammer mit Fröde, der einzige richtige Sechser. Wenn ich mal so gucke, weil alle anderen würde ich jetzt auch nicht so einschätzen, wenn man sagt, halb Sechser, sondern schon eher Ticken offensiver orientiert.
Ja, also dieses System, wie es ja bis jetzt auch irgendwie in der Vorbereitung gespielt hat, ist halt auch dann auf jeden Fall auch Fröde als Sechser zugeschnitten, als einzelner Sechser und mit zwei Achtern vor sich.
Ja.
Und Fröde ist aber auch der, um jetzt so ein bisschen dann schon reinzugehen, derjenige, dem ich dann auch zutraue, halt diese Sechserrolle in Personalunion zu besetzen. Also das heißt, dass er nicht unbedingt irgendwie noch einen zweiten Sechser neben sich braucht.
Ja, vollkommen fein, ja.
Also genau, das ist halt zumindest, wenn du sagst, ein Zugang, ist es zumindest auch einer, auf den das Spiel dann schon auch ein Stück weit zugeschnitten ist oder auf den das System auch zugeschnitten ist und der eine extrem wichtige Rolle dann auch mit einnimmt in dem System.
Ja, und jetzt auch nicht ohne, deswegen auch nicht unwichtig Kapitän ist. Neuer Kapitän, ich bin gerade ein bisschen vor, aber es ist jetzt Kapitän. Ich fand jetzt auch in den beiden Testspielen, wie die letzten beiden, wir sagen, die Rolle nimmt er auch ganz gut an. Also ich finde, er ist da schon durchaus aktiv auf dem Feld, auch was die Kommunikation angeht.
Ich meine, das absolut. Also A, also wie schon also gesagt habe, ist Fröde ein zentraler Transfer. So, das System sieht aktuell so aus und so gehe ich davon aus, dass es auch Kölner dann geplant hat von Anfang an, dass man das mit einem Sechser spielt und dann zwei Achtern. Und da ist dann schon auch wieder also Fröde als absolut gesetzter zentraler Spieler, der auch direkt Kapitän wurde, der als Stammspieler aus der zweiten Liga kam und dann quasi als Backup Keidel. Das ist eigentlich auch eine Mischung, die auf jeden Fall erstmal sehr sinnvoll aussieht, weil Keidel auch schon die ersten Spiele gemacht in der letzten Saison auch von Anfang an. Also da hing sie ja immer so ein bisschen an der Situation gerade und Trainer, wie das wieder war. Mit 20 Jahren auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Also das sieht jetzt erstmal stimmig aus.
Aber das ist genau der Punkt, weil ich nämlich komplett widersprechen würde, dass Keidel der ein 1:1 Backup für Fröde ist, weil es ist für mich defensiv nicht annähernd stark genug.
Nee, hat er ja auch nicht gespielt. Also er hat in der Vorbereitung halt auch auf der 8 gespielt, Keidel. Ist er auch, also oder hat auch wesentlich mehr seine Stärken im Offensiven, würde ich sagen. Also ich glaube, man, da schwingt mehr irgendwie noch beim Namen Keidel einfach
in die Defensive mit. Keidel Sechser.
Ja, so, aber ja, er steht halt jetzt da, mangels Alternativen tatsächlich.
Genau, das ist der Punkt. Also was ist die Alternative? Also
die Alternative ist natürlich dann halt irgendwie Lorenz Schröck. Irgendwie einer von den beiden, die das mit Sicherheit auch schon gespielt haben, auch spielen können. Lorenz, der auch in der Vorbereitung öfter mal auf die 6 dann irgendwie rausgeschoben hat, also aus der Dreierkette raus irgendwie, was natürlich dann immer davon auch irgendwie so ein bisschen abhängt, wie ist der Gegner aufgestellt, also hat der Spieler mit einem oder mit zwei Stürmern. Aber ja, also ändert nichts an der Tatsache, dass wenn Fröde ausfallen würde, was in diesem Verein nicht komplett ausgeschlossen ist, dass wir dann da ein absolutes Vakuum hätten.
Aber als Keil und nach allen Eindrücken aus der Vorbereitung sieht er als komplette 8 und nicht überhaupt dann, dass dann, weil ich meine, also er ist ja auch 20 Jahre alt, wie gesagt, ist, ja. Da also entwickeln sich auch noch Potenziale.
Aber auch in der letzten Saison würde ich sagen, ist wirklich nicht die Stärke in der Defensive hat. Und nicht die Stärke in der gut, physischen
Leistung. Das meine ich, klar. Aber du musst ja eine Sechserrolle nicht immer komplett nur über das Physische, deswegen die Frage noch hier interpretieren.
Würde ich in dem System aber schon sagen, wenn du einen Sechser hast vor der Dreierkette, dass der schon eine Bank sein sollte. Also ich bin total dabei, dass wir sagen, okay, eher ist es ein Schröck. Also eher ist es ein Schröck als ein Keidel, der dann das macht.
Dann, wenn ihr das genau in Bezug auf die physische Komponente, dann ist Schröck auf jeden Fall ist Schröck eher naheliegend. Da bin ich auch gespannt. wie es dann wirklich in dem Fall wäre. Aber es ist auch ja so, also wie gesagt, Fröde hat auch irgendwie, also absolute Stammspieler, hat sehr viele Minuten gehabt, also ist jetzt auch nicht, hat bisher einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Also insofern ja, ist auch da wahrscheinlich die große Hoffnung, dass es dazu dann nicht kommt. Aber natürlich sollte man im Zweifel auch einen guten Plan B haben.
Ich will das Gedankenspiel gar nicht spielen, aber lass mal jetzt Fröde ausweinen. Also jetzt, gerade mit der Situation, wie sie ist, dann...
Ich habe da halt so ein bisschen, also das ist jetzt auch hart formuliert, aber so ein bisschen so Test-Rot-Vibes. Also du hast eigentlich einen Spieler, der nicht in die dritte Liga wechseln muss, anhand seiner Daten, auch wenn man irgendwie hört, Rostock hätte gerne mit ihm verlängert. Da muss man schon auch wieder so ein bisschen einfach die Sinnfrage stellen. Also was ist seine Motivation auch, in die dritte Liga dann zu wechseln? Klar, vor allem wenn er dann Kapitän wird und Führungsspieler ist und so, dann gibt es mit Sicherheit Argumente, ist auch wahrscheinlich sein letzter, mit Sicherheit auch, ich weiß nicht, ob klar ist, wie lange, aber ich denke mal, so 3-4 Jahresvertrag wahrscheinlich. Also es wird schon lukrativ für ihn sein. Trotzdem, ja, so ein bisschen halt, schwingt halt immer mit, warum wechselt denn so ein Spieler eigentlich dann zu uns? Klar kann das ein Kompliment sein, aber...
Ich glaube, was ich so raushöre, was irgendwie wahrscheinlich festhalten kann, ist, der in dem System ist er zu wichtig, um nicht zu funktionieren.
Ja.
Egal ob verletzt oder funktioniert halt spielerisch nicht.
Ich meine, er ist ja Kapitän, also das wäre schon ein krasses.
Ja, gut, aber es sind auch
immer zwei Fehlbesetzungen. Ja, absolut, aber ja,
das ist Rot war auch zumindest Vizekapitän.
Aber wenn du da kommst und dann Kapitän bist, und dann also, hoffe ich und gehe ich davon aus, dass man sich schon sehr, sehr intensiv mit ihm beschäftigt hat und auch geschaut hat, dass man dann ein Matching hinbringt zwischen was will der Spieler. Wohin kann er sich, oder was will er, wie du sagst, so wahrscheinlich so mit seinem absoluten Peak oder mit den besten Jahren, mit 28, so, die Erfahrung ist vorhanden. Und also hat er auch schon einige, ich glaube, was waren es, 17 Bundesligaspiele oder so gehabt. Also ist jetzt nicht so, dass da der irgendwie dann...
Aber das unterstelle ich ja unserer sportlichen Führung, aber jedem Transfer, dass sie sich da stark mit... befasst haben, das genau durchgeplant haben, das genau einen Plan haben, aber du kannst es ja alles nicht planen. Das ist ja unabhängig davon. Also
wie es dann in der Realität ist, das auf jeden Fall, aber es ist ja dann schon so, wo er sagt, also weswegen kommt der Spieler oder beziehungsweise was verspricht sich er, und wenn das dann bei einem Kapitän, den du als Kapitän machst, dann nicht passen würde, dann wäre das schon aber auch, muss man sagen, eine Fehlplanung. So würde ich jetzt erstmal nicht davon ausgehen. Aber
er hat halt einfach, also er hat halt riesige Aufgaben einfach mit sich. Also er ist der Dreh- und Angelpunkt des Spiels, und er ist halt, oder die Probleme, die du mit dem Transfer adressierst, ist halt definitiv einerseits Stabilität im Zentrum, was wir letztes Jahr nicht hatten, aber halt auch spielerische Qualität. Genau, also
das wir letztes Jahr nicht hatten.
Genau, also, aber da sehe ich ihn nämlich halt auch federführend im Endeffekt. Also ich glaube nämlich, dass in dem System, wie wir spielen, auch auf ihn, ja, also so ein bisschen eine defensive Spielmacherrolle auf ihn zukommt. Also die anderen beiden vor ihm sind da eher dann so Freigeister, Dribbler, wie auch immer. Aber ich glaube, das Spiel lenken und aber halt auch alleinig auf der Sechs dicht machen, das ist schon eine Mörderaufgabe in dieser Liga auch, die halt... Ja,
absolut.
Also das ist Einsatzqualität hat, aber halt auch kampfbetont ist. Ja.
Also das ist eine der wirklich zentralsten... Können wir mal
festhalten, dass
das das spannend wird auf dieser Position und zumindest mal dünner besetzt ist in der Tiefe als letztes Jahr. Als letztes Jahr als die anderen Positionen. Dann gehen wir mal einen Schritt vor, oder? Also, wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, wir haben zentral da mit zwei, nennen wir es, Achtern gespielt. Da haben wir jetzt ja gerade schon mal durchgegangen. Also, auch natürlich waren Preisinger und ein Chivea, alles so Spieler, die sowas hätten theoretisch irgendwie bedienen können, und haben dafür aber auch ein paar neue geholt, ein paar, ich glaube drei sogar, ne? Mit Kanuric, Deichmann und Kayo. Haben wir mal, also klar, wir haben Need, also wir haben letztes Jahr haben wir einfach mit Flügeln gespielt und diesmal ist es halt, werden es jetzt die Achter, heißt, wir mussten noch irgendwas machen. Einschätzung zum Tausch, da mal Preisinger und Chivea weg und dafür Kanuric, Deichmann und Kayo.
Kanuric und Kayo habe ich jetzt auch in der Vorbereitung nicht allzu lange gesehen. Kanuric ist ja dann recht schnell auch ausgefallen. Ich habe beide so ein bisschen ähnlich gesehen zumindest. Also beide eher offensiv orientiert, eher Dribbler. negativ formuliert, irgendwie so ein bisschen auch halt Gemetta-Fußballer vielleicht. Nee, aber du brauchst auf jeden Fall auch zwei, die
Kreative.
Genau, Kreative, die auch halt einfach mal mit einem Dribbling Nadelstiche setzen können. Ich glaube, die Möglichkeiten haben beide. Also Kanudic, glaube ich, hat ja auch dann in den frühen Testspielen, wo die Gegner noch nicht so hohe Namen hatten, irgendwie auch ein paar Mal getroffen. Hatte natürlich jetzt letzte Saison mit Bielefeld nicht die beste Saison oder auch nicht besonders viele Einsatzzeiten. Galt aber, glaube ich, bei Rapid Wien schon auch als Riesentalent. Ist, glaube ich, immer noch erst 20, wenn ich das richtig sehe. Ja. Also auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft, der aber auch jetzt schon, glaube ich, wenn er nicht verletzt wäre, wieder Potenzial hätte, erste Elf zu spielen. Also finde ich erstmal einen sinnigen Transfer. Bei Kayo denke ich mir eher, also klar, wenn du Kayo holst, dann müsstest du nicht auch noch Chivea zurückholen. Hätte aber halt dann an der Stelle eher gerne Chivea gesehen. Ich glaube, dass Kayo auch Potenzial hat, aber fällt ja jetzt eher erstmal ein halbes Jahr oder so aus. Ne?
Ja, jetzt, also die Frage ist ja auch immer so der Gesamtsituation. Also wir haben ja dann irgendwie auf der Position auf jeden Fall einen Kopacz noch, der irgendwie letztes Jahr gefühlt auch 300 Spiele ausgefallen ist. Und je nachdem, wo man ihn jetzt sieht, also auf unserem Taktikboard steht er weiter vorne, aber ein Dipkin, der, von dem man ja eh irgendwie nicht richtig warten kann, wann er irgendwie mal spielt und wann nicht, weil wenn wir über Kreativer macht was mit dem Ball zentral reden, dann kann ja sicherlich auch ein Dipkin diese Position bekleiden, theoretisch. Wie ist dann das die Gesamtkomposition? Also ich würde einfach mal sagen, Deichmann, Kayo, Kopacz, Kanuric und Dipkin würde ich da hinzählen. Wer wäre da eure Favoriten für diese beiden Achterpositionen?
Also ich würde Dipkin fast noch offensiver sehen, also wenn wir jetzt von reinen Achtern sprechen, dann glaube ich, dass Dipkin eher dann noch in Kombination zum Beispiel mit dem Testo vorne zur besten Geltung kommen würde. Also wer für mich auf jeden Fall gesetzt ist und sein muss auch, ist ein Deichmann. Weil ich meine, da ist auch wieder so ein bisschen der Abgleich mit, was verspricht man sich vom Spieler, was hat er bisher auch bei anderen Vereinen geleistet, beziehungsweise in der letzten Saison absolute Stammspieler in der dritten Liga. Also das heißt, ist dann schon für mich eine auch zentrale Rolle, auch mit 28 Jahren, mit so einem besten Alter. Also das wäre dann für mich eine Überraschung, wenn er nicht als erstmal gesetzt eingeplant ist. So, und dann ist so ein bisschen diese zweite Achterposition. Also wie erwähnt, da bin ich mir auch so ein bisschen unschlüssig. Also klar, Kanuric hat der Martin schon so abgeleitet, einiges Potenzial, Talent, ist aber auch erst 20.
Und verletzt.
Ist aktuell verletzt, wie erwähnt, aber er hat auch zum Beispiel letztes Jahr zwar 10 Spiele bei Bielefeld, aber ich habe es mir notiert, irgendwie ein bisschen über 200 Minuten. Das heißt jetzt auch nicht viele Minuten. Deswegen bin ich da gespannt, wie er da gesehen wird und was da eingeplant wird. Und dann hast du halt noch, was du ja runtergeboren hast, noch Kopacz. So. Und da ist dann insbesondere, das sind so für mich die Positionen auch, die beiden Achterpositionen, bin ich sehr, sehr gespannt, was man sich davon verspricht, wie man das oder was man genau als Rollen in diesem System sehen will, weil die natürlich auch dafür sorgen müssen, dass die das Verbindungsglied sind zu den Stürmern. Und dann wären wir nämlich wieder bei der Frage, wie will ich denn Tore schießen und oder dann halt in Pressing-Situationen schnell umschalten, um dann Chancen zu kreieren. Und da muss ich sagen, das sind aktuell mit die Positionen auch, wo für mich am dünnsten besetzt sind. Und gerade so ein bisschen diese zweite Position neben Deichmann, da bin ich sehr, sehr gespannt.
Ich meine, zwei habe ich unter den Tisch fallen lassen, die man ja sicherlich gleich irgendwie ansprechen wollen würde, wahrscheinlich. Also Luigi hat man ja schon gesagt, er hat ein Testspiel in Achter gespielt. Keidel, haben wir vorher schon gesagt, ist definitiv kein Sechser, deswegen auch eher für die Achterposition. Ja, ich bin mir auch nicht so schlüssig eher in diesen Positionen. Theoretisch haben wir genug Leute, wenn sie nicht verletzt sind.
Aber du hast dann, aber wenn wir jetzt also wirklich Lukiki und Kaido nur als auf diesen Positionen sieht und exklusiv, dann ist es aber so, dass du dann sehr viele ähnliche Typen hast, sage ich mal, mit jung, Potenzial, muss sich aber noch entwickeln und dann bin ich da schon gespannt, wie und wer dann da spielen soll und wie es dann eingeplant ist. Und von der Dichte haben wir nämlich dann nur, also jetzt gehen wir, wie ihr erwähnt habt, Deichmann und Kopacz als erfahrene Spieler überhaupt. So.
Ja.
Ich bin bei Deichmann auch noch nicht so ganz sicher, wo ich ihn wirklich mir vorstellen soll. Also er hat jetzt halt in den zwei, drei Spielen, die er irgendwie hatte, dann schon auf der 8 gespielt. Ist mit Sicherheit nicht in dieser, also in einem Atemzug irgendwie zu nennen mit Kupac, Kanuric und Kayo, würde ich jetzt mal sagen, einfach vom Spielertyp her. Aber wie gesagt, weiß er einfach noch nicht so ganz recht, was ich da von ihm oder wo ich ihn genau sehen würde. War jetzt einer der Transfers, die man halt ein bisschen kannte. Waren ja schon viele Namen auch dabei, die man jetzt einfach nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen, klar, gefühlt schon auch einer für die Stammelf geholt. Also auch einer, der bei 60 dann schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber wie gesagt, mir noch nicht ganz klar, wie er da reinpasst oder wie er auch performen wird am Anfang.
Aber wo würdest du ihn sonst sehen? Also als Rechtsverteidiger, das war schon mal angeteasert, aber...
Ja, möglicherweise rechts halt wirklich in diese Fünferkette im Mittelfeld dann. Oder halt ja irgendwie als defensiverer Part irgendwie neben Fröde irgendwas. Aber wie gesagt, ich kann ihn noch nicht so richtig einschätzen. Und ja, nach dem, was du vorher gesagt hast, genau, also Logiki sehe ich da auch als offensive gute Variante und hat mir besser gefallen als das, was ich von Kai und Kanuric gesehen habe, wenn ich ehrlich bin.
Aber Keidel wäre dann im Endeffekt eher so Deichmann-artig. Schon auch nochmal mit, also durchaus möglich, irgendwie nach hinten zu denken gleichzeitig und die anderen eher, wir alle eher so nach vorne. Aber das wäre ja auch gar nicht, also wäre vollkommen okay, theoretisch zu sagen, also ich frage mich, wie das Spielsystem ist, aber halt einen richtigen Sechser und dann halt einen, ja, so ein Ding zwischendrin halt, zwischen Sechser und Achter, wie du es halt gerade brauchst, ob du jetzt gegen den Ball spielst oder mit. Wäre vollkommen fein. Also ich glaube, wir haben relativ viele Spieler. Aber ich glaube, wir sind uns alle irgendwie nicht ganz so einig, was das Sinnvollste ist, mit ihnen zu tun. Ich finde es auch vollkommen, weil du ja vorhin gesagt hast, nicht so viele Erfahrene. Fände ich jetzt irgendwie nicht so schlimm, wenn du sagst, okay, hinter mir spielt halt ein Fröde, neben mir spielt ein Deichmann und vor mir spielt ein Testrot. Da kannst du ja ruhig einen Jüngeren auch dazwischen noch reinschmeißen. Solange sie nicht alle in der Mitte dann irgendwie jugendforscht sind.
Klar, das ist nicht das Problem, aber ich bin dann schon gespannt, weil eben, also Andy ist alter, alle, wie gesagt, ein paar Spiele schon dann auch in der letzten Saison gehabt, beziehungsweise mit einigem Potenzial. Es kristallisiert sich dann auch für mich da keiner absolut heraus, wer jetzt der sein wird, der sich vielleicht durchsetzt. Und deswegen da bin ich da gespannt, weil dahingehend ist dann natürlich auch so ein bisschen die Ausprägung und weil nämlich aus dieser Position muss eben auch für die Offensive was kommen. So, wie erwähnt, dieses offensive Verbindungsglied. Weil nämlich, um Chancen herauszuspielen, um dann auch quasi das Verbindungsstück zu den Stürmern zu sein. Und darum bin ich da sehr, sehr gespannt.
Ach, das macht alles Fröde. Alles. Soweit schon. Gut. Offensive. Jetzt wird es spannend, weil Offensive ist gefühlt alles gegangen, was irgendwie mit dem Ball was anfangen kann. Heißt, gegangen sind, um es mal kurz runterzubrechen, Tobi Beck, Paddy Schmidt, Soleimani, Dumbuya, Butler, Hawkins. Also es ist relativ viel Offensive gegangen und klar waren jetzt alle nicht irgendwie komplett der Durchstarter, aber gefühlt irgendwie alle Torbeteiligungen des letzten Jahres sind so gegangen und der einzige, der übrig geblieben ist, ist Testrot. Und dazu gekommen sind effektiv zwei mit Beleme und Mause. Habe ich das richtig rekapituliert?
Ja, Kügel muss man wahrscheinlich noch mit dazu rechnen.
Kügel könnte man dazu rechnen, aber ich weiß nicht, ob man das unbedingt in der Kaderplanung mit zurechnet, wenn er einfach immer noch ausgeklammert ist, insgesamt.
Ja, genau.
Also klar, es ist eine Möglichkeit, aber ich würde es jetzt gar nicht so in der Kaderplanung irgendwie dann in die Bewertung mit reinnehmen, weil er ja schon einfach nicht in der ersten Mannschaft vorgesehen ist, laut Matasoto. Heißt... Für uns, also was ich irgendwie klar rauskristallisiert ist, wir werden nur zwei richtigen Stürmer spielen wollen, die sich dann für euch wie zusammensetzen. Ich bin da ein bisschen ratlos,
ehrlich gesagt. Also es hat ja so ein bisschen die letzten Spiele vor dem modernen Spiel gewirkt, als wäre dann Testrot Beleme gesetzt, zumindest weil die meistens so die 60 Minuten bekommen haben, bevor dann beide Stürmer gewechselt wurden noch. Jetzt war es gestern Testrot mit Kügel.
Erst Kügel, ja, und danach haben wir so ein Beleme rein.
Ja, genau. Also dann da nochmal ein bisschen gewechselt. wenn ich jetzt mal das Spiel gestern ausklammer, habe ich es immer so eigentlich gefunden, dass ich Mause und Kügel irgendwie aktiver fand, weil man das natürlich auch nicht immer 1:1 so sehen kann, weil natürlich sich auch irgendwie Spielsituationen dann irgendwie ändern, wenn es irgendwie in die letzten 20 Minuten oder so geht. Aber also für mich ist Kügel auf jeden Fall Gewinner der Vorbereitung. Kann man sagen, was man will. Aus Beleme werde ich nicht so ganz schlau, muss ich sagen. Stand im ersten Spiel, das ich gesehen habe, irgendwie reihenweise im Abseits. Und hat jetzt auch so, ich glaube, gestern hatte er noch eine gute Chance dann sogar, die der Torwart gehalten hat. Und Testrot, ja, bei allem Testrot-Bashing, das irgendwie ja doch reihenweise betrieben wird, wenn man sich da mal so ein bisschen frei macht davon, finde ich trotzdem, dass er einfach eine schwache Vorbereitung wieder gespielt hat. Also klar, wenn man die Namen sieht, das ist halt Testrot und ein paar Regionalliga-Stürmer. Da ist Testrot der größte Name, der eigentlich gesetzt sein muss. Aber bisher hat er für mich auch noch nicht so wirklich die Argumente geliefert. Also, um deine Frage zu beantworten, wen ich da sehe, sehe ich aktuell da Mause und Kügel.
Das ist eine interessante Aussage. Vielleicht nochmal zu den Abgängen. Also ich meine, Beck, das haben wir erwartet, dass der geht. Aber jetzt in dieser Gesamtkonstellation, und die Frage ist natürlich, wird gegebenenfalls nochmal oder wird man nochmal tätig auf dem Transfermarkt? Sieht jetzt erstmal in dem Sturmbereich nicht so danach aus. Und dann frage ich mich dann schon, wieso man dann zum Beispiel Patrick Schmidt gehen lässt. Weil der war für mich auch einer der Gewinner und der Kölner. Da hat er auch dann also offensiv für Torgefahr gesorgt. Und das hat mich dann schon überrascht, dass man den gehen lässt. Und wie ihr schon gesagt habt, also mit Beleme und Mause, auf dem Papier erstmal auch zwei junge Spieler, die in der Regionalliga sehr torgefährlich waren. Aber das ist dann auch nochmal ein Sprung. Regionalliga, dritte Liga, das hatten wir auch schon bei den anderen Spielern zum Teil erwähnt. Und darum bin ich dann schon gespannt, wie sich dieser Sturm zusammensetzen soll. Und wenn man davon ausgeht, dass das so gesetzt sein soll, und davon würde ich jetzt erstmal ausgehen, weil ansonsten würde diese ganze Sturmplanung für mich nicht so viel Sinn ergeben, dann bin ich schon gespannt, wie sich die beiden Spieler ergänzen vorne drin. Also könnt ihr dann zu den Spielertypen vielleicht noch ein bisschen was sagen, Beleme und Mause? Also gibt es da noch Unterschiede oder sind es beides ähnliche Spielertypen?
Ja, ich bin da genau der Richtige. Ich habe keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich habe zwei Testspiele gesehen und muss halt, ich werde aus dem Sturm gar nicht schlau. Also du kannst aus dem Gladbach-Spiel kannst du ja eh nicht wirklich was für die Stimme ableiten, weil die ungefähr 4 Ballkontakte hatten. Und deswegen, ich möchte da gar nichts bewerten, ehrlich gesagt, gerade. Also ich kann weder Beleme noch Mause noch irgendwie bewerten.
Tut mir auch schwer. Also ich finde sie schon relativ ähnlich. Beide auch von der Größe ungefähr gleich. Wenn ich so ein bisschen unterscheiden müsste, würde ich Mause vielleicht ein bisschen physischer einschätzen, Beleme ein bisschen schneller. Das wäre so jetzt mein Ansatz. Aber ja, also bin auch bei Beleme wieder erstmal irgendwie kritisch eingestellt, weil wenn er einschlägt, ist auch nur ausgeliehen vom HSV, da haben wir die gleiche Thematik wieder. Also wenn er zu sehr einschlägt, dann vor allem der HSV ist jetzt auch, stand jetzt einfach mal Zweitligist. Das heißt, wenn der in der dritten Liga wirklich performt, dann holt ihn der HSV zurück. Wenn er nicht performt, dann fragst du dich wieder, was wollten wir mit dem? Ja, also tu mir schwer mit Beleme, muss ich sagen.
Ja, also grundsätzlich ist klar, also so wie es aussieht, ist es halt, wie du sagst, mit Testrodes geplant und alle anderen sind so Ergänzungsspieler gefühlt, also von dem, wie du sie holst. Und dann ist halt wirklich die Frage, warum lasse ich, auch wenn Dombu, ja, natürlich hat es nicht eingeschlagen, aber irgendwie lasse ich die Stürmer gehen, die Torbeteiligung hatten irgendwie letztes Jahr. Ich habe totale Bauchschmerzen, echt offensiv, und ich kann es nicht einschätzen, aber das, was ich einschätzen meine zu können, finde ich irgendwie nicht so überzeugend.
Nee, also wieder, wenn du halt irgendwie auf die Schwachstellen letztes Jahr schaust, dann war der Sturm natürlich eine Schwachstelle. Wir haben einfach keine Torgefahr gehabt auf der Position. Jetzt haben wir viel gewechselt im Sturm. Aber wenn man es vergleicht, einfach würden die wenigsten wahrscheinlich behaupten, dass da jetzt mehr Qualität da ist als letzte Saison.
Nee, also auf dem Papier ist es definitiv weniger Qualität
als vorher. Genau, und du hast sie wirklich nur halt als eigentlich Mittelstürmer, die dir übrig bleiben. Du hast wirklich auf dem Flügel fast gar nichts mehr. Das kommt noch dazu mit dem Backup-Gang.
Ja, aber ja, das meine ich so ein bisschen. Also was, wie seht ihr die Spielertypen? Weil für mich, wenn du Testo vorne spielen lässt als Zentralen, dann wäre es schon sehr hilfreich, noch irgendwie so einen mit einer gewissen Schnelligkeit zu haben, einfach um dann zwei sich ergänzende Spielertypen zu haben. Und das wäre nämlich genau diese Qualität, die auch ein Back mitgebracht hat und die aktuell dann da einfach abgeht. So, und deswegen ist für mich auch der Sturm das größte Fragezeichen. Neben so ein bisschen, wie schon erwähnt, der setzt sich auf der offensiveren Achten, nenne ich es jetzt mal vereinfacht, ja, durch. So.
Aber dann ist jetzt der richtige Punkt, um dann irgendwie jetzt auch dazu kommen, wie sehen wir das System? Also klar, also so wie eingekauft wurde, ist krass auf dieses System eingekauft worden.
Ja.
Auch da haben wir jetzt noch die Frage, also aber was, angenommen, du hast ja vorhin gesagt, gegen Elversberg wurde dann relativ schnell umgestellt, sehen wir irgendwie einen Plan B? Also kann dieser Kader irgendwie realistisch groß was anderes spielen als das?
Also ich glaube, wahrscheinlich ist der Wechsel dann zu einem wahrscheinlich 4-4-2, 4-2-2-2 irgendwie.
4-2-2-2, ja.
Nicht so weit, zumindest defensiv. Also halt einfach zum Beispiel Lorenz ins Zentrum vorzuschieben, wie er es dann wahrscheinlich situativ sowieso machen wird. Das, glaube ich, ist vielleicht weniger das Problem, aber wenn ich es sowohl in den ganzen Medienaussagen als auch irgendwie, was man so mit Spielern oder so vielleicht gesprochen hat, richtig deutet, dann wurde jetzt nicht so wirklich ein Plan B eingeübt. Und deswegen, ich verstehe, dass man dieses Dreier-Fünfer-Kette-System, gerade wenn man eben Material wie Kostli zum Beispiel hat, einstudiert oder auch als Plan A sogar einstudiert, aber es hat halt schon auch die Vergangenheit einfach bewiesen, dass gerade auch in der 38-Spiele-Saison du wahrscheinlich das System halt mal wechseln musst, sei es verletzungsbedingt, sei es weil du irgendwie, oder weil es einfach nicht läuft.
In einem Spiel auch.
Ja, genau, also und da habe ich schon massive Bauchschmerzen auch. Also
ja, also 4-2-2, dass man dann sagt, der Wechsel ist nicht so weit in der Theorie mit gewissen Spielertypen, aber ich sehe das dann schon, wie ihr gesagt habt, also wie eingekauft wurde und auch wie der Kader aktuell ist, also Stand jetzt, muss man ja immer auch sagen, auf eine 3-5er-Kette einfach sehr, sehr stark hingezogen. Und da würde ich auch eher sagen, dass man da wahrscheinlich in der Offensiven oder in der Ausbildung im Mittelfeld in gewissen Feinheiten dann halt sich darauf bezieht, weil nämlich, also wie erwähnt, ein Kostli passt sehr, sehr gut als Schienenspieler. Auf der linken Seite mit Kuwara bzw. dann Seifer gegebenenfalls, wenn ich auch nochmal einen offensiveren Spieler haben will, passt auch sehr gut eigentlich so. Und dann wäre schon, ist ja auch die Frage immer, welchen Schwerpunkt setzt du? Wir haben ja auch gesagt letztes Jahr, dass die Defensive einfach mit schon die größte Baustelle war. Und dann ist natürlich auch, bringst du deutlich mehr Komplexität rein, wenn du jetzt zwei Systeme eintrainieren lässt, beziehungsweise einspielen lässt. Und darum finde ich das jetzt erstmal, dass man sagt, welches System wollen wir spielen? Und darauf schauen wir, dass wir dann die passenden Spielertypen oder passende Spielertypen bekommen, die wir jetzt so noch nicht haben, finde ich eine sinnvolle Herangehensweise. Die Frage ist dann eben, und das ist für mich so zentral, wie gesagt, was ist der Plan für die Offensive? Weil wenn ich oben mitspielen will, beziehungsweise wenn ich um den Aufstieg mitspielen will, dann ist mir nicht nur geholfen, dass ich defensiv sicher stehe, sondern dann muss ich auch einen Plan haben, wie ich die Tore schießen will.
Ja, das würde ich Zeit zeigen müssen. Also sich mir also nur aus dem Bauch gedacht, wenn ich Schwierigkeiten habe, ein Spiel, also einen Gegner offensiv zu knacken, wüsste ich jetzt aktuell nicht, wie ich die Idee umstelle. Also wissen wir mal, also natürlich kaufst du jetzt nicht zwei Flügel, drei Flügel mit Potenzial, wenn du sagst, die will ich eh nicht spielen lassen. Also ich brauche jetzt ja nicht irgendwie dann offensiv auch noch irgendwie die Flügel einkaufen, wenn ich mir denke, naja gut, ich weiß, was ich spielen will. Nur so richtig, also Kabeleme kann so ein bisschen außen spielen wahrscheinlich, Düttgen können so ein bisschen außen spielen, Kuppertz können so ein bisschen außen spielen. Aber allein dann wüsste ich schon wieder nicht, wie der Rest sich dreht. Also das ist alles sehr darauf ausgesetzt, diese 5er-3er-Kette funktioniert, Fröde funktioniert, Destro schlägt es ein und dann ab dafür. Das könnte funktionieren, dann läuft's. Aber ansonsten habe ich einfach Bauchschmerzen, wirklich Bauchschmerzen aktuell.
Also wie gesagt, also wie sie da offensiv ist und wie da der Plan ist, da bin ich sehr gespannt und da sind für mich viele Fragezeichen noch dahinter. Das ist jetzt aber jetzt nicht unbedingt das Nachteil, dass man sagt, man kann nicht jetzt vollwertig switchen oder so. Weil nämlich das sieht man auch dann teilweise noch Linienhöhe, dass du wirklich zwei beziehungsweise vielleicht sogar noch ein drittes System einstudiert hast, da bringst du schon eine hohe Komplexität rein. Und das ist dann auch die Frage, ob das dann wiederum den Vorteil wert ist. Im Sinn von, dass du komplett ein System hast, wo jeder seine Rolle kennt, wo jeder auch die Ausprägung kennt, wo die Abstände passen. Ich glaube, das ist nach den Lehren der vorherigen Saison schon die richtige Herangehensweise erstmal.
Die Sorge, die du halt in Ingolstadt immer irgendwie hast, ist, dass sich in der Saison so viel verändert und sei es halt auch irgendwie ein Trainerwechsel oder Verletzungen oder was auch immer, dass du halt dann da stehst und im Endeffekt wirklich nur auf einen Trainer, auf ein System, auf einen wieder irgendwie zentralen Spieler, haben wir jetzt auch ja wieder irgendwie rausgearbeitet, was so die zentralen Spieler sind, einfach komplett zugeschnittenes System hast. Dass das nicht zu verhindern ist, ist auch klar. Du hast in jeder Mannschaft halt irgendwie Eckpfeiler und wenn die wegbrechen, ist schwierig. Aber das kann gut gehen, aber da muss schon sehr, sehr viel auch ineinander greifen und ich glaube, die Fallhöhe, wenn es nicht greift, die ist halt umso höher auch.
Ich glaube, wir sind da einfach so ein bisschen gebrandmarkt, weil in den letzten Jahren das nie funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Sei es wegen Verletzungen, sei es wegen irgendwelchen internen Querulanten. Ich gehe jetzt voll auf Jugend und dann schmeiße es nach 5 Tagen wieder rum und solche Geschichten. Also das hat ja einfach der Plan, den wir letztes Jahr am Anfang der Saison hatten und der irgendwie nie richtig funktioniert. Also, allein deswegen habe ich zumindest wieder im Kopf, naja, ob das so klappt, wie wir es uns vorstellen. Wenn es so klappt, ist super. Also dann kannst du sicher, ich meine, es scheint wohl großes Vertrauen daran zu geben, dass das klappt so und dass die
zentralen Spieler so ziehen. Es ist ja auch so, natürlich die Umstellung 5er- auf 4er-Kette ist noch was anderes, aber du kannst ja auch in dem System noch was machen. Du könntest zum Beispiel, kann ich mir schon vorstellen, dass du irgendwie so ein 5-4-1 oder so in so einer gewissen Ausprägung spielst. Also dass du dann nicht unbedingt mit zwei zentralen Stürmern vorher, sondern dass du dann eher mit dann neben Fröde vielleicht dann noch so einen Achter in so eine Verbindungsposition ziehst. Aber natürlich, also wie erwähnt, da brauchst du auch gewisse Spielertypen dafür und darum bin ich auf diesen Plan sehr gespannt.
Okay. Wenn ich zusammenfassen würde und ihr sagt, ob das gut stimmt oder nicht, also am dünnsten irgendwie besetzt auf der 6 und keinen richtigen Plan, was in der Offensive passiert. Mit der Verteidigung sind wir ja erstmal halbwegs d'accord. Und ja klar, Achter haben wir vorher gesagt, also ist das so ein bisschen die Frage, wie genau welcher Spieler da irgendwie auftaucht. Aber heißt man ja, okay, wir haben zumindest mal eine Verteidigung und alles davor hat noch ein paar Fragezeichen oder?
Ich glaube auch, also die größeren Fragezeichen sind dann einfach im offensiveren Drittel, wo man irgendwie schauen muss dann, was sich rauskassiert. Und ich glaube, also ich weiß, du willst weiter, aber ich glaube mal, grundsätzlich skeptische Haltung passiert schon auch so ein bisschen, dass wir jetzt einfach die letzten Testspiele gesehen haben und da war auch nicht alles schlecht. Also da waren schon der ein oder andere Ansatz irgendwie da. Ich glaube nur, dass wir beide zumindest erwartet hätten, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt schon weiter wären. Und das war so ein bisschen ernüchternd, mindestens gestern.
Gestern, ich meine, das Spiel gegen Gladbach, meine, das ist eh keine Aussagekraft wert, weil die einfach einen ganz anderen Punkt sind, weil es in der Erstligist ist, weil du dich hinten eingestellt hast und irgendwie Diagonalbälle gekloppt hast, die nicht eingekommen sind. Aber klar, das Spiel gegen Haching ist ein Spiel gegen den Liga-Konkurrenten, der aber wirklich weit hinter dir stehen sollte, theoretisch. Und dafür war das ernüchternd. Und ich würde tatsächlich gerne auf die, was eigentlich ein ganz guter Punkt ist, dann noch so ein bisschen nach in die Euphorie-Ecke schielen. Weil, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was jetzt so transfertechnisch passiert ist und wie man jetzt dann irgendwie jetzt nach dieser Kack-Saison letztes Jahr in die neue startet, wie viel Euphorie-Potenzial ist für euch irgendwo da? Also zum einen von, könnt ihr mit den Spielern irgendwie emotional was anfangen? Wie viel Bock habt ihr aktuell darauf, dass die Saison losgeht? Und weil da spielen genau diese Punkte irgendwie mit rein.
Die Frage habe ich tatsächlich auch gestern dem einen oder anderen in unserem Umkreis gestellt und die war vor dem Spiel irgendwie immer so, ja, geht so, schon schön, wenn es mal wieder losgeht und ich lasse mich dann schon irgendwie mitreißen und war nach dem Spiel aber dann auch wieder so, ja, oder auch nicht. Also, und so geht es mir halt irgendwie auch. Also, Köln das irgendwann mal angetreten, zu sagen mit, ja, ich übernehme jetzt hier die Mannschaft für sich in den Klassenerhalt und dann versuchen wir Euphorie für die neue Saison zu wecken. Das hat er weder, finde ich, in den Spielen in der letzten Saison großartig geschafft, auch dann wieder, weil du einfach die Meilensteine, die es noch irgendwie gegeben hätte, sei es irgendwie das letzte Heimspiel zu gewinnen oder halt irgendwie dann Toto-Pokal was zu reißen, geschafft. Noch jetzt bin ich in der Vorbereitung. Also da ist auch einfach gestern wieder klar geworden, das wird auch diese Saison wieder ja, relativ zähe Kost zumindest irgendwie werden. Du hast ja auch gestern gesehen, da waren, ich glaube, 1000 Leute oder was hieß es im Donaukurier bei dem Testspiel. Da war auch gefühlt schon ein bisschen Euphorie da, also wie die Mannschaften aufs Feld gekommen sind, war da irgendwie unnötig viel Applaus, hätte ich fast gesagt. Also schon irgendwie Vorfreude spürbar und das hat dann aber zum Ende auch wieder so ein bisschen umgeschwenkt. Und ja, also.
Ich möchte es nämlich eigentlich genau, also das sind genau die Punkte, die ich herausfordere. Also ich finde das wieder so witzig. Es ist so dieses klassische Ingolstadt. Es wäre so einfach, hier Leute irgendwie zu begeistern. Dann spielst du jetzt wieder so eine Fuck-Vorbereitung, bei der irgendwie kein Spiel bis auf dieses Gladbach-Spiel irgendwie vielleicht mal im Stream zu sehen ist. Dann spielst du das allerletzte Spiel, spielst du dann im Sportpark und wunderst dich dann erstmal, dass so viele Leute kommen und das vielleicht noch ein bisschen eng wird da drin. Und ich fand wirklich auch so, die Leute, die da waren, hatten Bock. Also echt Bock.
Ja.
Und auch so mit, wie gesagt, so unnötig Bock. Irgendwie bei so Kackecken und so unnötig Lust. Und du hast aber genauso gespürt, wie dann irgendwie in diesem Spiel schon wieder alle so, boah, Alter, wenn er noch einen Fehlpass spielt, rast dich aus. Also du hast gestern schon wieder so eine ganze Saison Emotionsachterbahn in diesem einen Spiel durchspielt mit einer krassen Ernüchterung irgendwie. Weil du denkst, sorry, wir spielen, also klar, wir hatten 15 Spieler gestern dabei, 300 Leute fallen aus, alles bla bla bla, ja, alles blöd. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also gegen Haching hätte ich schon erwartet, dass wir das mal eben entspannt runterspielen, das Spiel, und uns nicht so unglaublich schwer tun.
Entspannt runterspielen finde ich gegen Liga-Konkurrenten auch immer schwierig, aber Haching hat, glaube ich, zumindest die schlechteste Quote im Sinne von irgendwie Absteiger zumindest ganz weit oben.
Das heißt, wenn nicht die, wann dann?
Zum Thema Euphorie finde ich auch noch so ein bisschen das Thema mit den Testspielen. Also auch das Haching-Spiel wurde jetzt wieder unglaublich spät bekannt gegeben. Und dann, wie du sagst, also man hatte auch irgendwie so den Eindruck, man wollte gar nicht, dass so viele Leute kommen, weil irgendwie, dann wurde dann noch irgendwie so ein Block aufgemacht und auch die anderen Testspiele, also das Heidenheim-Testspiel auch unglaublich spät irgendwie bekannt gegeben, irgendwie an dem Tag, wo die ganze Jugend auch irgendwie Testspiele am Sportpark hatten, eine super Idee, aber sowas wird dann irgendwie 5 Tage vorher bekannt gegeben, für einen Samstag in der Sommerzeit, wo du dich einfach dann nicht wundern brauchst, wenn jeder halt einfach seinen Samstag schon anders verplant hat und
ja.
Das findet dann auch nur auf dem Trainingsgelände statt, dann dieses Testspiel gegen Elversberg ist irgendwo am Arsch der Welt, gegen Gladbach gut, klar, großen Gegner kriegst du halt wahrscheinlich nur, wenn du irgendwie ein bisschen hinfährst. Andererseits
kämen ja, wahrscheinlich auch sagen genug muss,
irgendwie an Ingolstadt vorbei, wenn sie die A9 runter ins Trainingslager fahren.
Das wollte ich mir gerade, also was soll so ein Gladbach-Test spielen? Also wir fahren halt an den Arsch vom Tegernsee, um für Gladbach noch so einen kleinen entspannten Test rauszuspielen. Was bringt denn uns dieses Testspiel gegen Gladbach, die gerade in die Vorbereitung gestartet sind irgendwie? Das ist doch ein Nullgradmesser für irgendwas. Und für Euphoriezwecke taugt das auch nicht, weil natürlich waren ein paar da, inklusive uns. Aber da fährst du halt dann 2 Stunden an den letzten Zipfel vom Degernsee unter der Woche, um dir dann anzugucken, wie diese ganze Gladbach-Pöbel da rumstehen. Ey. Das ist ja, also, bin da voll deiner Meinung. Also die Art der Vorbereitungsspiele und wo sie gemacht wurden, wie, wann, wo, hat jetzt auch wieder nicht dazu beigetragen, dass die Leute sich sagen, yes, jetzt geht gleich wieder los.
Genau, und also wahrscheinlich sind ja auch wir nicht unbedingt so die absolute Zielgruppe, die du jetzt da nochmal irgendwie anfeuern musst, mal wieder zu kommen. Und es reicht halt unterm Strich nicht irgendwie auf dem Bürgerfest mal kurz irgendwie 10 Minuten auf die Bühne zu gehen und da die Mannschaft mal kurz vorzustellen, die sich dann alle irgendwo hintereinander verstecken, weil sie auch nicht vors Mikro wollen. Also das ist halt, also so richtig nah am Fan war das jetzt nicht.
Ja, und da muss man aber in dem Moment sagen, also da kann auch die Mannschaft ja jetzt irgendwie relativ wenig dafür, weil du jetzt natürlich wieder den 5-millionsten Kaderumbruch hattest. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich die Namen aussprechen kann. Also mir sagen die alle null, gar nichts irgendwie. Ich habe ja auch vor dem Spiel gestern irgendwie gedacht, welcher Innenverteidiger ist eigentlich wieder welcher? Also letztes Jahr, ich habe schon gesagt, ich habe null Bindung zu den Spielern. Für mich wird Ditken und Kopacz immer dieselbe Person sein. Aber dann endet diese Saison und du hast so 2,5 Spieler, von denen du sagst, naja, vielleicht könnte das so ein Hauch von Identifikation sein. Der eine ist Dombuja, ciao. Der nächste ist Chibea, ciao. Und dann weiß ich, ob Paddy Schmidt könnte, hätte sich schon irgendwann mal hinentwickeln können, auch ciao. Und jetzt hast du, also
Beck ja auch.
Beck, klar, aber da war es irgendwie klar, dass das sich trennen würde. Aber bei den anderen drei war es ja nicht klar. Mhm. Und ich habe bei dem Gladbach-Spiel habe ich als erstes gesagt, jetzt sehe ich hier und ich kenne von der Mannschaft keinen außer den Funk und das geht mir auf den Sack. Weil wenn einer, von dem ich nicht wollte, dass er noch in der Mannschaft steht, war es Funk. Und Test Rot auf der anderen Seite. Und alle anderen kenne ich nicht. Und deswegen, also auch das ist wieder so, klar, sportlicher Sicht, was nötig, einen Umbruch zu machen. Aber es ist halt wieder komplett austauschbare Kackmannschaft. Und von dieser austauschbaren Kackmannschaft wird am Ende der Saison wieder jeder gehen. Und du wirst wieder denken, ja gut, da muss ich mir auch nicht merken, wer es war. Und so gehe ich psychologisch aktuell in diese Saison rein. Deswegen so, ja, whatever.
Also das ist ja schon krass bei euch, also wenn man dann irgendwie das Positive sehen will, die Erwartungen sind bei euch so niedrig, dass es eigentlich nur besser werden kann.
Es ist halt auch echt so eine bisschen kuriose Situation, finde ich. Also du hast Ende letzter Saison gesagt, boah, was eine Rotz-Saison, von mir aus kann jeder gehen.
Ja, und jetzt, außer zwei.
Jetzt ging irgendwie so gefühlt auch fast jeder. Und du hast aber trotzdem so, bist du gar nicht glücklich mit dem, was irgendwie so da gerade passiert, weil du einfach noch weniger... Oder es ist einfach nichts dazu gekommen, was jetzt irgendwie mehr Bindung irgendwie aufbauen würde. Aber es wird ja ständig irgendwie auch suggeriert mit, dieser Umbruch ist jetzt diese Saison unbedingt nötig und jetzt wird alles besser. Aber das ist halt alles, was wir schon öfter irgendwie gehört haben, nur halt aus anderen Mündern.
Ja, wir hatten Umbrüche mit, wir setzen voll auf die Jugend und auf die eigene Mannschaft und so, also auf den eigenen Verein. Und der ist gescheitert. Und dann hat man dreimal einen Umbruch mit, wir schmeißen alle raus und holen irgendwelche Leute, die kein Mensch kennt. Also was kein Mensch kennt, weil ich halt immer, bei dem es halt keine Bindung gibt in irgendeiner Form. Und jetzt ist halt der nächste Umbruch, der so läuft. Und deswegen, wenn zumindest so einer kommen würde, so blöd klingt, zumindest so ein Stürmer kommen würde, von dem du denkst, ach, jetzt geht's los. Klar wird das nicht passieren. Klar, aber selbst sportlich denke ich mir halt, die Spieler, die so kommen, ja, passt schon.
Ich fand es irgendwie lustig. Also Deichmann war ja so, als dieses Gerücht mit Deichmann aufkam, hast du so eine gewisse Euphoriebälle irgendwie gespürt.
Aber man dachte, jetzt geht's los, das ist der Erste.
Ja, aber das war auch also wirklich einfach halt ein Transfer, wo du sagst, das ist einer, der halt einfach so ein bisschen Euphorie auslöst. Aber damals hat man dann mit der Verkündung so lange gewartet, dass eigentlich völlig klar war, dass er eigentlich schon da ist.
Und zwischendrin hast du 17 Regionalligaspieler geholt, bei denen sich alle so dachten, ja, ist okay, jetzt hol den Deichmann und fang an, die Leute zu holen. Und am Ende hast du klar jetzt irgendwie 14 Leute geholt oder so, oder 11 geholt, 14 gegangen oder so. Heißt es, es ist ja eine totale Leistung, das muss man auch mal sagen, es überhaupt zu schaffen, so einen Umbruch zu machen, also die Spieler loszuwerden, die du auch nicht haben willst und so. Das ist ja auch erstmal, das ist ja gar nicht gesagt, da sind wir ja auch schon mal dran gescheitert, dass wir halt einfach zu viele Spieler unter Vertrag haben, die wir nicht loswerden. Das ist ja auch schon mal alles eine Leistung. Aber wenn wir jetzt einfach mal, vorher haben wir Papier geredet, jetzt geht es mir gerade halt wieder einfach nur um das Psychologische und es juckt mich gerade wieder so null und ich habe mir gestern nach dem Spiel echt gedacht, boah, Gott sei Dank ist das erste Heimspiel irgendwie erst in 3 Wochen oder so. Und ich muss mir den Scheiß jetzt erstmal nicht geben.
Ja, also wird auf jeden Fall spannend zu beobachten. Ich meine, also es ist natürlich nicht alles schlecht. Und also auf dem Papier haben wir ja auch schon, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, dass da schon auch gute Sachen passiert sind. Was man auch nochmal irgendwie sagen muss, haben wir vielleicht, glaube ich, nur zu wenig gesagt, dass halt die Neuzugänge auch echt früh feststanden. War ja auch so in den letzten Jahren immer mal wieder schwierig, dass wir immer diese Strategie hatten mit, wir beobachten erstmal den Markt und schauen dann, was sich ergibt. Das war ja eigentlich dieses Jahr schon so, dass eigentlich der komplette Kader stand zum ersten Testspiel oder halt spätestens zum Trainingslager. Also das muss man schon mal positiv hervornehmen. Und wie du sagst, ja, also für das relativ wenig Verträge ausgelaufen sind, dann doch recht viel noch irgendwie hinbekommen, einfach Positionen freigemacht, die irgendwie noch neu besetzt werden können. Die Frage ist halt nur, ist das Gleiche in Grün oder ist es wirklich jetzt der Umbruch, der irgendwie offenbar notwendig war?
Ja, ich glaube, das ist der Kredit ist halt irgendwie in diesem Verein nicht so wirklich da, logischerweise nach den letzten Jahren, und das muss jetzt halt einfach mal geleistet werden, bevor man hier wieder mit irgendwelchen Vorschusslorbeeren kommt. Weil wie gesagt, wir haben mehrfach Umbruch gehört, jetzt müssen wir erstmal Umbruch zeigen, bevor ich Ihnen Umbruch glaube. Habt ihr noch Gedanken zum Kader? Irgendwas, was ihr loswerden wollt? Ich glaube, wir haben 13 Stunden jetzt schon über den Kader gesprochen. Also ein paar, also ich meine, der Rest ist, glaube ich, so ein bisschen softer. Aber so ein paar Sachen würde ich schon noch gerne ansprechen, zumindest.
Ja, schon.
Weil wir haben über neu gesprochen. Und ich meine, das haben wir vorher schon gesagt. Das ist zum einen ist irgendwie jetzt früher der neue Kapitän, Lorenz, neuer zweiter Kapitän, Destro, dritter. Ist auch eine Ansage. Also erstmal zu sagen, ich habe meinen Ex-Kapitän, habe ich noch im Kader und zwei meiner Neuzugänge werden Kapitän und Vizekapitän. Gedanken, Gefühle in jeglicher Art dazu?
Finde ich sehr, sehr merkwürdig. Also, ich glaube, wir haben auch schon an der Stelle immer öfter irgendwie über Schröck als Kapitän geredet und natürlich immer schwierig, wenn du jemanden hast, der dann verletzungsanfällig ist, der vielleicht auch vom Typ her nicht unbedingt der geborene Kapitän ist. Trotzdem, also kommt mir das ja, schon arg nach einer Degradierung irgendwie vor. Kann mich da auch schon ein bisschen irgendwie reinfühlen, wie es ihm damit, glaube ich, gehen muss. Also finde ich schwierig. Ich finde es auch schwierig, wenn halt diese drei neuen Kapitäne dann irgendwie gemeinsam ein Vertragsjahr irgendwie in Ingolstadt hatten. Also wenn man schon irgendwie drei Kapitäne benennt, dann hätte ich schon irgendwie gesehen, dass man da vielleicht einen, nämlich den Ex-Kapitän Schröck halt irgendwie als einen der drei dann irgendwie davon sieht, dass Fröde sowohl von der Ausstrahlung als auch vielleicht von der Erfahrung und als auch von der Rolle in dem Team sich mit Sicherheit irgendwie anbietet für diese Rolle, aber...
Ja, ich wollte gerade sagen, weil was mich am meisten wundert, ist eigentlich eher so dieses Testrot dritter Kapitän. Also weil, wie du sagst, also man hätte ja zumindest so aus, ja, passt schon, machen wir den Schritt zumindest noch als Dritten, weil es gibt ja Argumente dafür zu sagen... Es gibt auch noch Leute mit mehr Erfahrung, es gibt Leute, die einfach mehr Spielanteil haben, weil sie nicht ständig verletzt sind. Aber warum denn der Testrot noch als dritter Kapitän? Also ich meine, der hat sich jetzt auch wirklich vom Typ nicht als der Kapitän so richtig auf dem Feld dargestellt im letzten Jahr. Das ist ja auch, wenn wir sagen, okay, vom Auftreten als Kapitän war da ja auch nicht so viel zu tun. Heißt, deswegen hätte man ruhig sagen können, zumindest, pff, ciao Testrot, du kommst halt gar nicht mehr in die Riege, aber zum Schröck steht auch da.
Ich frage es halt, wollte man vielleicht einen kompletten Neuanfang und dass man dann sagt, hier, das dann auch als Zeichen zu setzen, ich kann eure Überlegungen nachvollziehen und man hätte natürlich Schröck als quasi dann vielleicht noch dritten Kapitän behalten können, aber weil ihr ja sagt, mit nur ein Jahr Erfahrung beim FC oder mit einem Vereinsjahr, das haben wir ja schon auch in der letzten Podcast-Folge besprochen, es drängt sich ja auch kein anderer aufgefüllt, der dann sagt, den musst du unbedingt als Kapitän haben.
Sehr ja Kostli.
Und deswegen, ja, das sind dann so ein paar mehr Möglichkeiten, aber jetzt nicht unbedingt mit, das ist dann nicht unbedingt ein Spieler, der schon drei Jahre beim FC ist.
Das geht mir auch witzig gewesen.
Und eine Identifikationsfigur, so.
Schröck, du bist es nicht mehr, du bist doch verletzt, dieses Dietkin-Kapitän.
Und dann kann ich mir auch vorstellen, also das ist halt nämlich auch so eine andere Frage, wie sehr und in welcher Rolle plant denn Kölner mit Schröck? Dann kann es schon sein, dass man geschaut hat, hey, ich will die drei Personen, die drei Kapitäne sind, das sollten idealerweise meine Stammspieler sein.
Klar, deswegen, also das ist mit Sicherheit dann der Argument für Testrot halt gegenüber Schröck, wenn man zumindest die aktuelle Tendenz sich anschaut, in welche Richtung es geht, dass halt Testrot wohl spielt und Schröck wohl nicht spielt. Ja, aber, also, ich finde es merkwürdig, dass man ihn so dann degradiert.
Ist auf jeden Fall jetzt kein ganz alltäglicher Schritt.
Hätte ich auch Malone vorher als Kapitän gesehen, als Lorenz, aber egal. Ist ja auch, das geht jetzt nur so ein genereller Punkt, aber zu anderer Seite muss man sagen, es ist natürlich auch wieder ein Zeichen für einen radikalen Umbruch. Und so sieht es ja auch scheinbar aus. Aber mal schauen, wie sie sich verhalten. Wer früher kam jetzt zumindest vor, als hätte er wieder mal den Mund aufkriegen am Platz, das ist ja schon mal gut. Was haben wir noch so Neues, Komisches währenddessen? Ja, wunderbar, wunderbares Thema, neue Anschlusszeiten. What the fuck einfach. Also, wer hat sich das ausgedacht? Wie lang kann man saufen? Sonntag 16:30 und 19:30.
Dafür keine Montagsspiele mehr.
Also wie viel? Ja, natürlich. Also, aber ich glaube, irgendwer sagt, ihr wollt keine Montagsspiele mehr? Na, gar kein Thema. Dann spielt er halt sonntagsabend um 19:30. Weil wie viele Leute sitzen zu Hause und denken sich, Jetzt habe ich mir gerade schön Wolfsburg gegen Augsburg in der ersten Liga eingeschaut. Und jetzt gönne ich mir da noch Ingolstadt gegen, was spielt er so mit? Essen.
Und der Tatort Sonntagsabend ist eh langweilig.
Genau, und vielleicht schaue ich mir auch nur die erste Halbzeit an, dann Tatort. Das kann man ja dann auch machen. Also, was ist das? Also, was bringt das, sonntags um 19:30 zu spielen?
Ja, wer soll ich das beantworten? Also,
das ist, ja, ich dachte, ihr habt vielleicht eine super Idee und dachte, nein, dann
schön. Nee, das wäre
ist ein super Loch.
Beschissen. Trotzdem würde ich Sonntag 19:30, Montag 19:30 irgendwie vorziehen, aber.
Ja, so halb schon, ja. Also nicht nur halb, sondern ganz. Nur trotzdem. Es kommt mir so ein bisschen so vor, als ja, wir schaffen die Montagsspiele ab, aber wir müssen um Gedeih und Verderb irgendwelche blöden Anschlusszeiten finden. Auch ein Samstag 16:30.
Du musst halt, also musst natürlich schon sagen, um vielleicht eine Überlegung damit einzubeziehen, wenn du das verdichtest auf das Wochenende, keine Montagsspiele mehr, dann hast du ja vielfältigste Überlegungen. Natürlich ist eine die Vermarktung, wie auch schon erwähnt, aber es geht ja dann auch irgendwie um eine Aufteilung, um teilweise mit den Auswärtsspielen und so weiter, Spielplangestaltung, Stichwort, du brauchst ja auch, je nachdem welches Spiel ist, dann gewisse Polizeikapazitäten und so weiter. Also da spielen ja immer vielfältigste Überlegungen eine Rolle. Und das kann dann schon sein, dass man dann
halt. Dass man lieber sagt, Aue gegen Ingolstadt 19:30 ist, weil da so viel Polizei hin muss. Ich weiß schon, was du meinst, aber.
Du hast ja gesagt, was.
Nur mal.
Also, wieso denkt man sich sowas aus?
Aber nur mal ein Gedankenanschluss
in die andere Richtung. Also Advocatus Diaboli noch eine Überlegung mit einbeziehen.
Aber, weil ich meine, klar, das mit der Vermarktung ist mir auch vollkommen klar. Nur ich meine, ich könnte ja am Sonntag auch statt 16:30 parallel zur Bundesliga spielen, halt einfach um 11:30 ein Spiel anpfeifen. Ob ich das jetzt besser, schöner oder sowas finde, aber zumindest können Leute dann Fußball schauen, realistisch. Also das ist ein Vermarktungsargument, dass die Leute am Sonntag schon um 11 Fußball schauen können. Was bringt mir denn das, am Sonntag parallel Bundesliga und dritte Liga Spiel laufen zu lassen, vermarktungstechnisch?
Also da ist aber, glaube ich, schon Sonntag 19:30 gefühlt die normale Anschlusszeit als Sonntag 11:30. Das hatte
ja, dann lass mal Sonntag 11:30 weg. Aber was bringt uns Sonntag 16:30? Was bringt uns Samstag 16:30?
Also Sonntag 11:30 oder so Vormittag ist ja dann entweder so gefühlt
da spielt da muss ich in die Kirche.
Nee, da, auch Amateurfußball, da spielt die A-Jugend und sowas natürlich hier. Also auch die Aspekte, also 11:30 wäre jetzt komplett für mich unnatürlich, zumindest was man bisher gewohnt ist.
Ich glaube auch, also im Hinblick Amateurfußball ist da schon auch ein echt sinnvolles Argument, dass du eher dann das nach hinten rausschiebst und dann abends noch einen Fußball hast. Ja.
Ist ja, das 19:30, da finden wir vielleicht sogar Argumente für, aber diese 16:30 Spiele, da kann ich leicht...
Er versteht aber hier, also hat keiner hier eine Antwort drauf, kann man nicht...
Ich nie wieder mache ich Werbung für Magenta. Nie wieder.
Schreib einen Brief.
Ich schreibe hier jetzt hin, Brief schreiben.
Marco wollte halt noch ein Rennthema.
Ja, das ist ja auch ein Glück. Nein, Rennthema.
Weiter geht's. Zu den Trikots kommen.
Jetzt. Nächstes Thema, Trikots. Oh, wunderbar, das ist eine super schöne Überleitung auch, danke Martin. Wir haben da natürlich wieder drei neue Trikots, wie es ja inzwischen so ist. Und ich fand, ehrlich gesagt, dass es ganz gut anfing mit dem neuen Heimtrikot.
Ja.
Also, vielleicht, also ich habe am Anfang dieses Handtuch gesagt, ja, passt schon. Dann habe ich es irgendwie so ein paar Mal in so Spielsituationen so gesagt, finde ich eigentlich ganz schön. Also, ich finde es wirklich ganz gut, das Trikot. Eure Meinung zum Heimtrikot, bevor wir zu den anderen kommen?
Ist so, also, es ist schwarz-rot, deswegen ist es für mich okay. Ich finde, das musste wieder unnötig aufregend, aber also ich kann damit leben, auch wenn ich eher, glaube ich, Fan von diesen rot-schwarzen, also mehr Rotanteil als schwarz, glaube ich, mittlerweile geworden bin. Aber auch da ist halt irgendwie wahrscheinlich wieder die Überlegung, einfach alle paar Jahre mal was umzudrehen, insofern, dass sich halt einfach ein bisschen wieder abgrenzt, dass du wieder irgendwie Verkaufsargumente hast, wobei, keine
Ahnung, ist gerade so ein Puma-Katalog.
Schalke oder Stuttgart ändert das auch nicht. Also, aber gut, die haben halt auch wahrscheinlich andere Verkaufszahlen. Also insofern,
da ziehen die Spieler hinten drauf.
Ich bin bei dem Heimtrikot auch nicht wirklich in der Position zu sagen, da beschwere ich mich drüber.
Okay, aber es ist ja so ein bisschen okay.
Ist okay.
Jetzt kommt das Auswärtstrikot, bei dem am Anfang ja noch der ein oder andere Witze gemacht hat bei der Vergründung des neuen Sponsors. Ach, haben sie da das neue Auswärtstrikot oder ist das auch ein Aufwärmtrikot, das sie da aus Versehen in die Kamera gehalten haben? Das hat ja jetzt zwei Seiten. Dieses neue Auswärtstrikot, wie die meisten Trikots. Ich finde aber, beide sind ein unglaublicher Unfall. weil das Vordere, dieses Gottverdammte, was Puma ja letztes Jahr irgendwie schon angefallen hat, dieses Zentrierte, ich klatsche das Logo und das Mannschaftswappen in die Mitte hat. Da kann man ja wahrscheinlich irgendwie drüber diskutieren, ich finde es aber gerade hässlich.
Ich finde es zumindest ungewohnt und ja, es suggeriert halt so ein bisschen dieses Aufwärmtrikot, was du auch gesagt hast, aber das ist für mich nicht... Ich würde es mir nicht kaufen, aber es ist nicht mein Problem. Ja.
Dann kommen wir doch mal zum Problem. Ja. Die Rückseite hat nämlich tatsächlich auch noch zwei Probleme. Das eine ist, da kann der Verein jetzt ja relativ wenig für diese komische neue Drittliga-Regelung mit... Ja, ihr dürft jetzt
kein Auswärtsrisikospezifisches Problem.
Genau, ja. Genau, es ist erstmal, da kommt alles zusammen. Das andere hat das Problem auch, ja, aber da finde ich es nicht ganz so schrecklich irgendwie. Ich weiß nicht, weil das Trikot, dieses Weiß ist halt so plain und da finde ich, da merkt man alles, was irgendwie scheiße ist. Und diese neue Regelung mit dem, ja, Drittliga darf aus eigenem Wunsch einen A-Sponsor einführen. Ich werde es nicht Rückensponsor nennen, weil es ist de facto am Hintern. Und das führt aber dazu, dass jetzt dann der Vereinsname so klein wie möglich, aber so überhaupt noch vorhanden wie nötig, im Nacken steht. Und der Spielername oben, was ja an sich schon mal, ich finde es irgendwie auch hässlich. Aber ich finde es vor allem in der Kombination mit unserem Auswärtstrikot, mit diesem roten Flock, also wirklich unnötig hässlich.
Also ich finde einfach, grundsätzlich frage ich mich, warum die Rückbeflockung, also sei es jetzt Sponsor, ich weiß nicht, ist Sponsor rot?
Alles rot.
Ja, also allein mich hat halt schon gestört, dass halt die Nummern da auch rot sind. Also es macht einfach, wenn du die Vorderseite siehst, überhaupt keinen Sinn, da jetzt irgendwie rot einzuführen. Ich hätte es halt einfach schwarz gemacht. Was diese Rückenthematik in der dritten Liga angeht, ist es ja auch so, dass das nichts Neues ist. Es war ja auch letztes Jahr schon so, dass viele mit dem Rückensponsor gespielt haben. Und deswegen eigentlich kein Platz mehr für den Vereinsnamen war. Nur, dass bei uns eben Prosis auf ihr Rechten mit dem Rückensponsor verzichtet hat und stattdessen da an diese Stelle, wenn man so will, eigentlich Ingolstadt hingeschrieben wurde. Das heißt eigentlich, Prosis hat da Ingolstadt hingeschrieben, was mega cool war. Also das war super, auch einfach nicht FC Ingolstadt oder irgendwie sowas zu schreiben, sondern halt einfach nur Ingolstadt. Ich glaube, ich kam verdammt gut an. Jetzt hast du halt das Problem, jetzt ist das nicht mehr so. Du kannst auch eigentlich niemandem verdenken, dass alle anderen machen das, wir machen es nicht. Jetzt hast du diesen hässlichen Rückensponsor auch noch. Klar, und dann bleibt nur noch diese kleine Fläche da oben, wo halt schon immer Schanzer stand natürlich und auch weiterhin einfach Schanzer steht. Ja, ist halt jetzt von hinten, hast du halt jetzt eigentlich...
Wie heißt unser neuer Sponsor?
SI Electronics.
SI Electronics. Ich fange jetzt nicht wieder mit der Diskussion an, wer auf die Idee kommt, solche Unternehmen als Trikotsponsor zu nutzen. Also nicht von uns aus, wir nehmen die Kohle, passt schon, das Logo sieht ja gar nicht so schlimm aus, aber aus Firmensicht absolut bescheuert. Ja.
Was ich nicht so, also wir haben da auch gestern länger noch drüber diskutiert und haben uns auch andere Trikots in der dritten Liga angeschaut und was ich nicht ganz verstehe, ist die Größe von dem Schanzer, aber es geht wohl auch größer. Also wenn man sich mal das Saarbrücken-Trikot anschaut, da ist, entweder sind das zwei Felder oder was auch immer, also auf jeden Fall geht es wohl deutlich größer, da noch irgendwas hinzuschreiben.
Ich habe bei den meisten anderen nur gesehen, dass es auch so klein war, aber jetzt Saarbrücken tatsächlich, wüsste ich jetzt nicht.
Also es ist jetzt nicht unglaublich groß und es müsste größer sein, Punkt, für ein Trikot. Das ist einfach Kritik an der DFB-Statute oder was auch immer das dann ist. Aber es erklärt sich mir nicht hundertprozentig, warum es so klein sein muss. Und ja, ist halt dann die Frage, ob man da dann nur kleinen Schanzer stehen lassen soll oder halt dann zumindest den ganzen Vereinsnamen oder die Stadt oder was auch immer. Finde es nicht so cool. Also ist auch irgendwie ein Grund dagegen, sich ein Trikot zu kaufen, wenn man es von hinten gar nicht mehr erkennt, was das eigentlich für ein Verein ist.
Ja, ich finde es halt, das kommt ja dazu. Also ich meine, jetzt, wir haben ja eh immer nur, was denn klar ist, diese Standard-Trikots einfach von der Stange und dann Standard-Trikot von der Stange und vorne sieht es aus wie ein Aufwärmtrikot und hinten sieht es einfach nur aus wie Mediamarkt-Reklame, irgendwie so rot auf weiß mit irgendwie so, keine Ahnung. Also das finde ich wirklich, das ist wie ein Verkehrsunfall. Also dieses Trikot ist in seiner Gänze einfach nur grauenhaft. Und wenn wir da weitergehen in der Gänze grauenhaft, kommen wir dann zum Ausweichtrikot. Jetzt kommen wir, also ich möchte noch einmal klarstellen, ich hätte überhaupt kein Problem mit diesem Ausweichtrikot, wenn man diesen Rotz nicht kaufen und tragen könnte. Und das einfach nur, ich kann halt jetzt auswärts nicht mit diesem Trikot auflaufen, weil das farbentechnisch nicht funktioniert. ich muss jetzt irgendwas anderes anziehen, damit es sich davon abhebt. Das ist mannschaftsexklusiv, die haben das irgendwie bei sich im Bus liegen und dann ziehen sie es halt deswegen an, ja, weil sie es müssen. Wenn das jetzt wieder so läuft, wie mit diesem neongrünen Dreckstrikot, mit diesem himmelblauen Irrtrikot, dass wir plötzlich anfangen, aus irgendwelchen unerfindlichen Marketinggründen in den Heimspielen mit diesem Trikot aufzulaufen, einfach ohne Not. Und diese ganzen Kevins, die mit diesem Kack-Trikot, dass sie sich, das eh nur noch aus Sponsoren besteht, sich für 70 Euro kaufen und in die Südtribüne stellen, dann kriege ich einfach nur noch das Kotzen. Also was ist das für ein Trikot? Das, wenn der kauft euch eine Warnweste, das ist billiger. Klebt da so ein Logo drauf, fertig. Und es sieht original in live noch viel beschissener aus als in, auf irgendwelchen Bildern. Weil von vorne geht es ja noch. Von hinten sieht es aus, als wäre das Neon-Orange ausgewaschen. Es ist... Nee. Vor allem ganz ehrlich, ursprünglich hieß es mal irgendwann, ja, es darf halt, also, du musst halt ein Ausweichtrikot nehmen, damit die, weil die Töne so ähnlich sind. Ja. Und früher hieß es mal, dass so ein Neon-Orange vom Rotton zu nah ist an dem roten Trikot, das wir sonst haben. Jetzt geht es, jetzt ist es kein Problem, jetzt kann ich ein Neon-Orange holen, weil die Idioten das kaufen. Und dieser Kontrast von unserem Wappen mit diesem Trikot, dieses Rot unseres Wappens auf diesem Neon-Orange, also... Also es ist wirklich Augenkrebs, dieses Ding. Es ist unmöglich. Aber wie gesagt, es wäre vollkommen okay, wenn man es nicht kaufen könnte.
Also das war jetzt der Moment, warum eigentlich alle eingeschaltet haben, glaube ich, um dich über dieses Trikot reden zu hören. Ja, also das Problem ist natürlich ausgemacht, durch das, dass du das Heimtrikot so dunkel machst, kannst du einfach kein schwarzes Ausweichtrikot mehr haben.
Ist ja okay.
Ja. Also deswegen ist halt mein Favorit weiterhin einfach überwiegend rotes, aber rot-schwarzes Handtrikot, weißes Auswärtstrikot, schwarzes Auswärtstrikot. Es ist eigentlich ist es ziemlich einfach. So machst du dir halt irgendwie und die Probleme und ja, du wirst halt über Jahre hinweg wieder diese Trikots dann im Block haben und es ist halt alles andere als ein einheitliches Bild.
Wie gesagt, also es wäre für mich wäre es ja vollkommen okay, wenn du sagst, naja, ich muss halt jetzt ein anderes farbiges Trikot haben, weil ich möchte ein dunkleres Handtrikot haben. Vollkommen okay. Aber es ist halt einfach ein Ausweichtrikot.
Das aber ist halt ich wette mit dir auch, dass wir das überwiegend auswärts auch tragen werden, weil wir, also schau dir mal die Vereine an, die ein weißes Heimtrikot haben, da wirst du nicht oft auswärts mit weiß dann irgendwie auflaufen können. Also das
heißt, ja, dann läuft das schwarz-rot sehr, auf.
Ja, schauen wir mal.
Ja, aber normalerweise würde man das so machen.
Ja.
Früher war das mal so. Ich kann nicht mit meinem Auswärtstrikot spielen, spiele mein Heimtrikot. Ich kann nicht mit meinem Heimtrikot spielen, dann muss ich leider in den zwei Spielen die Saison mit dem Ausweichtrikot spielen. Früher hat man sich da einfach so ein Leibchen drüber gezogen. Das fände ich auch schöner. Egal. Haben wir das Thema auch abgehakt. Ansonsten sind wir jetzt irgendwie zeitlich schon so extrem weit fortgeschritten.
Jo.
Aber ich glaube, der Rest geht auch irgendwie schnell, weil ich hätte eigentlich gerne noch so ein paar so Tippspielchen gespielt. Weil jetzt haben wir ja relativ viel drüber gesprochen, wie wir es jetzt so sehen, wie es jetzt gerade so ist, wie unser Gefühl ist oder eben nicht ist. Und was ich schon jetzt gerne noch machen würde, ist, naja, wo landen wir denn? Und wer landet sonst da so? Also ich habe schon vernommen, dass ihr jetzt nicht so Bock drauf habt, die Absteiger zu tippen. Aber zumindest würde ich ganz gerne eure Prognose für die oberen Felder und für den FC Ingolstadt aufnehmen.
Ja, also Absteiger würde ich Sandhausen, Dresden, Saarbrücken sehen. Und FC Ingolstadt weiß ich nicht. Also weiß ich wirklich nicht, was wir auch als Erfolg sehen würden. Was das Vereinsziel ist, haben wir eigentlich viel zu wenig Zeit jetzt darüber verbracht, darüber zu reden, womit wir eigentlich zufrieden wären. Ich sehe uns so auf Platz 6 aktuell und ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden würde.
Also ich würde in einigen Punkten ähnlich mitgehen. Ich würde den FC schon in das erste Drittel rechnen, aber wahrscheinlich eher so Plätze vielleicht 4 bis 6. Je nachdem, wie stabil man dann steht und wie die offensive Idee durchschlagkräftig umgesetzt werden kann. Und als andere Teams auf jeden Fall vorne, beziehungsweise um den Aufstieg, muss man klar Dresden nennen. Und dann aber auch Saarbrücken, letztes Jahr ohnehin schon sehr nah dran, dann auch in einigen Punkten sinnvoll verstärkt. Und ich glaube auch, dass das Gefühl Sandhausen als der einfache Absteiger ist, der da direkt wieder oben mitspielen kann. Ich glaube, die kommen einfach mit ihrer Rolle am besten klar. Bei den anderen Bielefeld und Regensburg, da sind für mich noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Und das hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass es nicht immer einfach ist, als Absteiger sich sofort wieder zu fangen. Also darum bin ich da gespannt, wie es bei denen weitergehen wird.
Ja, ich glaube, bei den Absteigern ist bei allen irgendwie kann alles sehr viel passieren, aber ich sehe relativ... Ich habe mich da jetzt nicht sehr mainstreamig verhalten. Ich habe hier Dresden, Sandhausen und Bielefeld stehen als Aufsteiger. Und Ingolstadt hätte jetzt auch mal so Platz 7 oder so mal da hingeschrieben. Aber ich finde den Punkten ganz gut, den du gerade genannt hast, Martin, weil mit was wäre man denn eigentlich gerade zufrieden? Und ich meine, ich von meiner Sicht mal sagen, naja, also letztes Jahr haben wir, glaube ich, ja irgendwie alle gesagt, naja, Aufstieg, alles andere ist schon schwer zu verkraften nach den Hintergründen, wo dieses Jahr mit den Bauchschmerzen, die ich jetzt aktuell mit dem Kader habe, sehe ich uns da jetzt nicht so ganz im Favoritenkreis.
Ich glaube halt einfach, wir sind halt irgendwie wieder so eine Mannschaft, die schon schwer zu schlagen ist, aber die sich auch unglaublich schwer tut, dann die genügend offensive Durchschlagskraft zu haben, um wirklich vorne mit dabei zu sein. Und ja, es ist halt wirklich so, dass du dir dann, dass du wahrscheinlich erstmal kleine Brötchen irgendwie backen musst und erstmal froh sein musst, wenn du irgendwie halbwegs stabil in die Saison startest. Ich meine, die ersten Spiele sind auch, oder Spielplan gibt es schon her, dass du erstmal irgendwie stabil startest, aber ich sehe uns einfach nicht mal nah dran am Aufstiegskampf, sondern halt eher so ein bisschen in der Lauerstellung dahinter.
Das Thema ist halt, wenn du diese defensive Stabilität hast, dann hast du erst schon mal sehr, sehr viel gewonnen, weil, wie erwähnt, da musst du erst mal besiegt werden. Und so ein kleines Gefühl oder irgendwie so einen Gedanken hatte ich auch, vielleicht wird es wieder so ein bisschen ähnlich wie unter Orl, wo du ja auch kein Spiel mit 2 Toren gefühlt oder 3 Toren schon gleich gar nicht Vorsprung gewonnen hast, wo du aber auch irgendwie dann schwer zu besiegen warst und dann häufige Unentschieden mitgenommen hast und dann aber doch immer mal wieder ein 1-0 und 2-1 und so weiter und so einfach viele Punkte gesammelt hast. Und darum bin ich da einfach eher gespannt, weil nämlich unter Köln in den letzten Spielen der letzten Saison, gut, da haben natürlich auch einige, oder ging es für manche Teams um nichts mehr, da hast du ja schon auch dann mal ein Spiel deutlicher gewonnen. Und darum wird es da einfach spannend zu sehen sein, wie schnell kriegst du die Defensive stabil? Weil dann kannst du dir auch einfach mal schon Punktepolster anhäufen, wo du zumindest mal in Schlagweite noch bist. So. Mhm. Und davon, glaube ich, wird es so ein bisschen abhängen. Wie stabil sind auch die anderen Vereine? Weil das ist ja immer so ein Punkt in der dritten Liga. In manchen Saisons hast du, dass Mannschaften komplett durchmarschieren mit einem Punkteschnitt, wo du sagst, die distanzieren einfach alle anderen. Und manche Jahre hast du, wo es komplett ausgeglichen ist und dann immer noch irgendwie bis kurz vor Ende mehr Mannschaften um den Aufstieg mitspielen. Und davon hängt es natürlich auch so ab.
Ja, und die Frage auch, wer? Also welcher Favorit zieht mit und welcher nicht? Letztes Jahr hat man sich auch nicht gedacht, dass irgendwie Elbersberg und Saarbrücken und Freiburg 2 die sind, die da oben rumspielen. Klar hat es dann am Ende so ein paar von den Favoriten sich auch noch gerafft. Aber diese ganzen 60 Dresden aus Osnabrück, wie die letztes Jahr in die Saison gestartet sind, das hätte ja keiner gedacht. Also wenn natürlich die Favoritenkonkurrenz ordentlich liefert, dann sehe ich uns eh nicht in irgendwas machbar. Aber ja, dritte Liga passiert da immer relativ viel. Ich glaube, irgendwie zufrieden, also was ich vorhin gesagt habe, wann ist man zufrieden? Ich glaube, sportlich bin ich jetzt zufrieden, wenn man irgendwie in der ersten Hälfte dann, ich glaube, mir geht es tatsächlich dieses Jahr mehr um, kann man in diesem Verein und mit dieser Mannschaft endlich wieder Identifikation irgendwie aufbauen? Also kann jetzt der 15. Umbruch irgendwie zumindest emotional funktionieren?
Ja, also im Endeffekt ist ja schon irgendwie so ein Halbgewinn, wenn du nicht nächste Saison wieder einen Umbruch brauchst, sondern wenn du einfach mal sagst, okay, darauf können wir jetzt mal aufbauen. Ja. Aber ja,
wenn wir keinen Trainer rausschmeißen
müssen. Es bleibt halt weiterhin dabei, dass du dass jede Drittligasaison eine finanzielle Zerreißprobe ist, auch wenn wir jetzt eigentlich wahrscheinlich schon mit einem Plus aus der Transferphase rausgehen.
Aber letztes ist, Jahr auch, aber deutlicher sogar, und das ist was anderes.
Also deswegen, es wird mit jeder Saison halt eigentlich schwieriger, aber trotzdem vielleicht einfach mal 2 Jahre Kontinuität und dann am Ende was zu feiern, wäre ja eigentlich das Idealszenario.
So, jetzt haben wir 3 Tipps. Wer wird der beste Torschütze der Schanzer?
Kügel. Unter den bisherigen Gesichtspunkten Testrot.
Ja, ich habe hier auch Testrot stehen. Nicht, weil ich an Testrot glaube, sondern weil ich den Rest nicht glaube. Bester Vorlagengeber. Ich kann es auch andersrum diesmal machen, vielleicht habe ich auch Kostli wieder da stehen.
Ich gehe auch mit Kostli.
Ja.
Ja, ist der Mainstream-Tipp, aber ich habe ja schon bei Kügel gegen den Mainstream. Also ja, Kostli macht schon am meisten Sinn. Ne?
Okay, und dann haben wir noch die meisten Karten. Ich möchte gerne von denen zuerst hören dann.
Ich kann halt die neuen Spieler schlecht einschätzen, aber ich tippe mal einer von den neuen in der Defensive wird sein. Ob es dann Fröde ist, ob es dann irgendwie Lawrence oder Malone ist.
Tipp jetzt.
Okay. Dann,
komm auf die Uhr.
Dann gehe ich mit Lawrence. Aber da hätte ich auch würfeln können.
Ich gehe mit Fröde, ich würfel nicht.
Ich gehe mit Svetinovic.
Viel Optimismus, dass er so viel spielt. Gut, meine Zettel sind alle abgearbeitet. Habt ihr noch irgendwas auf euren Zetteln?
Ich wollte nur über den Spielplan grundsätzlich ranten, dass alle irgendwie...
Ranten?
Dass alle Spiele, die irgendwie auswärts so halbnahe Entfernungen sind, irgendwie gebündelt im Februar, März sind, was ich beschissen finde.
Aus welchen Gründen jetzt?
Weil ich einfach glaube, dass also so diese Euphorie bis dahin dann auch irgendwie so vor sich hin blubbert, wenn du es einfach nicht schaffst, auch irgendwie auswärts mal irgendwie ein geiles Erlebnis mit dem Verein zu haben. Und überzeug mal jemand an dem Mittwochabend oder Dienstagabend nach Münster zu fahren oder sowas. Also es wird halt einfach dann sehr, sehr viel aus der Entfernung sein und wer weiß, was halt im Februar, März dann ist. Also wenn wir es jetzt so, wie wir es eingeschätzt haben, vielleicht dann, dass wir da irgendwo im Niemandsland der Tabelle vielleicht sogar sind, ja, dann fahren da jetzt auch nicht Massen nach München oder Ulm oder was auch immer.
Also ich gebe dir vollkommen recht, ich frage nur gut nach. Also, weil ich meine, es fängt ja auch schon scheiße an. Also das erste Spiel, das wir jetzt spielen, ist am Sonntag um 19:30 in Aue. Genau, was erstmal schon mal scheiße ist.
Dann ist dort, wo du das letzte Auswärtsspiel in der letzten Saison auch schon hattest.
Dann ist Pokalpause und dann ist Heimspiel gegen
Halle,
okay. Und dann ist das nächste Auswärtsspiel, aber halt direkt dann dieses Dienstagsspiel in Münster, oder?
Genau.
Heißt, die ersten beiden Auswärtsspiele kannst du schon mal schön in die Tonne kloppen, was irgendwie Euphorie angeht. Und dann hast du, glaube ich, auswärts Dresden, das ist jetzt auch immer nicht so das, wo man sich am meisten selbst hervortut. Also, ja, klar, die Hinrunde wird ein bisschen trocken.
Ja, also du hast ja wirklich eine Handvoll Spiele mit überschaubarer Auswärtsdistanz, aber die sind halt alle nacheinander im Februar, März. Und das ist halt, wenn die schön verteilt, dann hättest du auch wirklich, glaube ich, so die
beide Masse
ein bisschen,
dein Grundrauschen.
Ja, ein bisschen besser mitnehmen können. Das ist irgendwie nervig.
Ja, über Rant-Themen bin ich sofort dabei, jetzt gar kein Thema.
Aber das war auch tatsächlich das letzte.
Das letzte Rant-Thema, okay. Ja, ich hoffe eigentlich einfach, dass man hat für mich in diesem Unterhaching-Spiel halt wieder gemerkt, wie einfach und wie schnell es eigentlich möglich wäre, in Ingolstadt wieder Leute einfach mit was zu begeistern. Mit wenig. Und dass wir das irgendwie hinbekommen in den ersten 2-3 Heimspielen, da halt einfach, egal wie jetzt die Punktausbeute ist, da so ein bisschen Feuer zu entfachen. Und dann sich ein paar Spieler halt auch einfach hervortun als identifizierbar, als Brückenkopf, für den man Bock hat, irgendwie auch dann irgendwie zu feiern oder ihnen auch zu verzeihen, dass sie mal wieder Scheiße spielen. Das wäre für mich ja immer mal schön wieder. Und dass wir die zwei, die mit denen wir jetzt identifizieren können, nicht am Ende der Saison einfach wieder abgeben.
Ich würde sagen, unsere präferierte Aufstellung packen wir einfach in die Shownotes, aber die werden wir jetzt nicht nochmal extra irgendwie durchspringen.
Nee, die haben wir jetzt ja irgendwie so halb irgendwie. Sie stellt sich ja eh so zu 90% gerade auf von selbst. Und vorne weiß keiner mehr wohin. Haben wir jetzt dieses Jahr eigentlich irgendeinen Hype-Train? Nee. Und der Buja war ja gestern das letzte Mal gesetzt, aber dieses Jahr ist ja wirklich nichts.
Julian Kügel.
Kügel-Hype-Train. Das klingt scheiße. Das mal. Alles klar. Wir haben euch, glaube ich, jetzt eh schon wieder lang genug gestresst und euch richtig Bock gemacht auf das erste Spiel.
Mittwoch ist Toto-Pokal, alle hinter.
Mittwoch ist Toto-Pokal irgendwo bei Passau. Da gibt es bestimmt auch wieder ein Dixi-Klo, alle hinter. Und vielleicht kommen wir dieses Jahr wieder bis ins Finale, bevor wir rausfliegen. Und dann wünsche ich allen einen ersten schönen Spieltag und dann eine schöne DFB-Pokalpause. Ciao, Schanzer.
Servus.
Servus.